3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wiederそう weit. Eure Zensiskaba und Flow mit zu viel Zeit hatten nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Buketto, dem Anime-Podcast. Heute haben wir das Thema Detectives und Crime. Also es wird sehr viel gerätselt, es wird sehr mysteriös, würde ich sagen. Und ich habe auch hier meinen mysteriösen Mit-Podcaster neben mir sitzen, Flori.
Hallo, ich ziehe mir gerade so einen Trenchcoat an. Ja.
Und du ziehst so den Hut ins Gesicht. Ja, und eigentlich, die Folge ist eigentlich fast das, wofür ich finde, wir diesen Podcast gestartet haben, kann man auch mal sagen. Und zwar, heute empfehlen wir Detective-Anime außer Conan. Und irgendwann werden wir auch eine Ninja-Folge außer Naruto und eine Piraten-Folge außer One Piece machen. Die Anime werden bestimmt auch irgendwo noch ihre Rolle bei uns finden. Aber ist eigentlich ganz cool, wenn man so einen großen, bekannten Fan ist, dann zu gucken, was gibt's im Genre noch so.
Genau, ja, weil gerade die Großen sind ja meistens auch bekannt. Und man will ja auch ein bisschen eine feinere Auslese haben, so. Gerade wenn einem das Genre schon gefällt, dann kann man auf verschiedene Aspekte ein bisschen reingucken.
Und es ist eigentlich am besten, wenn man vergleichen kann und sagen kann, wenn dir der Anime gefällt, dann wird dir der bestimmt auch gefallen. Heute muss ich aber sagen, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, ich habe das Gefühl, ich habe viele Sachen geguckt, wo ich euch vorwarnen kann. Wo ich sagen kann, lasst da vielleicht die Finger von weg, außer wenn ihr sehr speziellen Geschmack habt.
Ja, bietet sich, finde ich, bei Detectives aber auch an, weil es meistens ein oder zwei Fälle sind und man die dann immer ganz gut so häppchenweise snacken kann.
Ich habe es auch Detectives and Crime genannt, weil es ist ja nicht immer, was ist ein Detective? Ist das jemand, der das als Job macht oder der das im Herzen ist? Das ist halt so eine Frage. Ich habe es deswegen End Crime genannt, weil ich habe es jetzt mal nach Beruf definiert und manchmal ist es halt kein klassischer Detective. Ich würde halt auch erstmal anfangen mit dem ersten Anime jetzt, wenn wir schon dabei sind. Der erste, den wir uns angeguckt haben, ist The Millionaire Detective Balance Unlimited von 2020 und den kann man auf Crunchyroll gucken, also leicht zugänglich. Da geht es erstmal um den Millionär, Billionär, das ist immer so, wahrscheinlich ist er yen-mäßig Billionär, aber wäre nach westlichen Standards Multimillionär. Da muss man ein bisschen gucken. Der heißt Daisuke Kamba und der ist eigentlich Iron Man als Detective.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Iron Man. Und woran er mich auch sehr erinnert hat, Heavy Rain hast du ja wahrscheinlich gespielt. Ja. Da gibt es so einen FBI-Agenten, der hat so eine Brille. Ja. Und die gibt einem immer so einen Hut und so eine VR-Umgebung. Und so ein bisschen hat er das halt auch, nur dass er da halt dann Sachen mit abliest und sowas. Also er hat auch, eigentlich auch wie Batman, ohne Verkleidung, Gadgets.
Was aber interessant ist, er ist auch offiziell bei Polizist als Polizist eingeschrieben, aber eigentlich so, damit er wahrscheinlich nicht offiziell gegen Gesetze verstößt, eigentlich macht er die ganze Zeit, worauf er Bock hat.
Ja, ja. Die heißt ja auch Balance Unlimited, das heißt, sein Bankkonto wird halt auch nie alle.
Ja, das erstmal vielleicht dazu, das ist erstmal der erste Charakter und eigentlich gibt es hier zwei Hauptcharaktere in der Serie. Der zweite ist ein Polizist, der heißt Haruno Kato und den lernt er halt kennen, direkt in Folge 1 durch einen Fall. Und der findet es halt nicht so cool, dass Daisuke immer alles löst, indem er nur Geld ausgibt. So, indem er Leute besticht, indem er zum Beispiel sein Standard-Move in der Serie ist, er weiß, er will gleich Schaden der Stadt verursachen und versichert alle Gebäude und Autos und alles in der Umgebung aufs Doppelte. Das ist immer ganz wichtig.
Das erzählen dann auch immer die Statisten so im Hintergrund. Oh, die Leute haben das Doppelte wiederbekommen.
Ja. Und dadurch gibt es immer diese Konflikte zwischen diesem sehr rechtschaffenden Polizisten und dem Millionär, der alles mit Geld lösen will, aber eigentlich auch das Herz am rechten Fleck hat. Und wie dieses Zusammenspiel zwischen den beiden, das beschreibt eigentlich den Anime ganz gut.
Genau. Und wie es halt auch so bei Buddy-Cop-Filmen auch so ist. Ich finde, in die Richtung geht es auch ein bisschen. Und die lernen dann halt auch voneinander auch Vertrauen aufzubauen und dann so ein bisschen halt die andere Sichtweise. Ja.
Ich finde auch gut. Ich habe mir direkt aufgeschrieben.
Die nehmen die halt ein und gucken, ob es auch für sie gut ist.
Ich habe mir auch aufgeschrieben, wie der Anime reinkommt, finde ich immer interessant. Wie ist so die erste Szene, die setzt oft einen Ton so. Die erste Szene ist, wie jemand Flügel spielt, weil Klavier ist nicht dekadent genug. Genauso wie, ich fand auch gut, dass direkt am Anfang sieht man ihn Auto fahren. Es sind auch sehr viele so Autoszenen, wo er mit seinem Geld den Verkehr beeinflusst. Zum Beispiel, er bezahlt Geld, damit irgendeine Brücke hochgefahren wird oder hackt sich in Sachen rein.
Eigentlich wie Watch Dogs auch.
Ja. Er hat halt so eine AI, sollte man vielleicht sagen, so wie Iron Man auch. Jarvis heißt die bei Iron Man, glaube ich. Der immer alles für ihn macht. Ja, und er wird immer begleitet, das ist vielleicht auch wichtig, von so einer jazzigen Auftrittsmusik.
Ja.
Also wenn er kommt, dann ändert sich immer die ganze Szenerie. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil man hat dann das Gefühl, die Szene wird immer noch stilvoller, als sie vorher war.
Ja, ist immer ein Tempo-Change drin. Auch gerade, wenn der Auto fährt oder der andere, ist immer, die haben jeweils ihr eigenes Tempo und das findet man auch dann wieder in den Animationen.
Ja, und dann ist es halt interessant, eigentlich bei so Detective-Anime, oder was ich allgemein in Anime suche, ist immer ein anderer Ansatz. Das versuchen ja auch Isekai aktuell die ganze Zeit. Jeder hat einen anderen Held, der irgendwie auf eine andere Art und Weise komisch ist. Und das ist ja auch voll okay. Und das sucht man auch. Und bei ihm ist halt sein Ding, er löst Sachen mit Geld. Und das finde ich auch ziemlich gut. Weil ich kann schon mal sagen, zumindest zur Hälfte der Staffel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, so ein bisschen. Weil da gibt es so ein bisschen Case-of-the-Day-mäßige Fälle. Wo er immer einen anderen Ansatz hat, wie Geld ihm weiterhilft. Auch er kauft sich auch mal ein ganzes Gebäude und so eine Sachen, um da jemanden drin verhören zu können oder ungefähr so. Aber in der zweiten Hälfte der Serie geht es um einen größeren Fall, um so einen Privatfall vom Millionär. Und da fand ich sie tatsächlich ein bisschen langweilig. Und das fand ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und das ist immer dieses Ding, es muss immer um einen der Hauptcharaktere noch gehen in dem finalen Fall. Und das finde ich, muss es gar nicht, weil die Stärken von der Serie, fand ich, waren so sehr diese Einzelfolgen. Die erste Hälfte der Staffel hat mir so viel Spaß gemacht.
Ja, auch die Verbrechen, kann man ja auch mal sagen, die Verbrecher selbst, die sind ja auch immer ganz lustig inszeniert. Gerade wenn ich zum Beispiel an eine der ersten Folge denke, mit diesem Bonnie und Clyde-Pärchen, was so die Banken überfällt und dann aber nur so ein Goldladen und die überfallen den und es ist einfach nur ein Schokoladengeschäft.
Naja, das stimmt schon, es ist ganz...
Die Case-of-the-Day-Sachen fand ich halt auch...
Es sind auch nicht so tragische Case-of-the-Day-Sachen. Es ist nicht immer Mord, Totschlag oder sonst was, sondern auch mal so kleine Verbrechen oder es ist witzig, wie sie aufgeklärt werden. Es gibt so eine Szene, da gibt es so einen ganz alten Polizeiknochen in der Einheit, der will wen verhören und findet dann in der gleichen Zeit, findet er mit Bestechung die gleiche Information. Und so wird das dann als Kontrast nebeneinander gezeigt.
Dann begegnen sie sich auch im Flur und beide wissen von jeweils anderen, ohne was zu sagen, dass sie halt die Informationen rausbekommen haben.
Und das ist halt wirklich cool. Meine Lieblingsfolge, kann ich auch mal sagen, ist, er vergisst zu Start von einer Folge sein Handy und sein Portemonnaie in der Limousine, wo er mal gefahren wird, oder in dem Auto. Wahrscheinlich ist es eine Limo-Art. Und dann ist er die ganze Folge abhängig von seinem Polizistenkumpel, der ihm ein bisschen so die echte Welt zeigt, wie man im Supermarkt einkaufen geht und so weiter. Und die fand ich ultra sympathisch. Da hatte es für mich, das war für mich der Peak. Also das ist wirklich eine richtig gute Folge, weil das ist dieses Fish-out-of-water-Prinzip, aber es ist auch sympathisch gemacht. Und ich fand's cool, da hat sich der Polizist überlegt, was koche ich dem reichen Schnösel, um ihn zu beeindrucken mit einfacher Küche. Da habe ich auch mir aufgeschrieben, was wirst du einem Superreichen kochen, um ihn zu beeindrucken, wenn du müsstest.
Ich würde einen Döner geben.
Drüber nachgedacht. Ich habe überlegt, ich habe so ein Rezept für Bohnensuppe.
Okay. Ja, vielleicht auch Bohnensuppe, aber...
Ich dachte mir, da brate ich Zwiebeln, Knoblauch an, Veggie-Würstchen, aber normale Würstchen, wie ihr halt wollt. Dann mache ich weiße Bohnen drauf, ein bisschen Tomatenmark oder Ketchup und dann ist das eigentlich schon fertig. Und das ist super simpel, geht schnell. Also weiße Bohnen. Und ich denke mir halt, ich würde versuchen, das möglichst billigste Essen zu machen, was ich kann, was lecker ist, um möglichst Reichen zu beeindrucken. Keine Ahnung, ob das klappen würde. Aber ja, ich finde halt insgesamt diese Idee, das so zu machen und dass auch der Polizist darüber nachdenkt, auf jeden Fall super. Und ich kann schon mal sagen, das ist jetzt halt ein familiärer Fall, der mir dann nicht so gefallen hat in der Staffel. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich für Staffel 2. Weil wenn es wieder ein bisschen Case of the Day mäßiger wird und vielleicht ein anderer größerer Fall kommt, der aber ein bisschen anders noch strukturiert ist. Dieser Fall war, ich will jetzt nicht genau auf den Inhalt eingehen, aber es war eher so, es hat sich so wie so eine IT-Folge angefühlt. Wer hat jetzt Adminrechte in welchem System?
Okay.
Das war
ich
halt.
Ich weiß schon, was du meinst, ja.
Und das finde ich halt als Zuschauer, finde ich das nicht so cool. So, weil das
weil dann wieder in irgendwelchen Menüs rumhängen und so.
Ja, und dann vor allem als Westlicher, ich kann die japanischen Schriftzeichen nicht, ist noch schwerer. Wenn
1000 Untertitel rumfliegen.
Ja, dann kommen 1000 Untertitel, die eine Sekunde an sind, die man, und selbst wenn man sie liest, checkt man trotzdem nicht alles so genau. Und ich mag so, wenn du mit so Adminrechten und Computersystemen und Hacking arbeitest in der Geschichte, musst du es, finde ich, auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbar machen. Und nicht, es wird die ganze Zeit gehackt und auf Computertasten gehauen und ganz am Ende erklärt er, was er die ganze Zeit gemacht hat.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein allgemeines Problem. Hacking in Popkultur ist immer so eine Sache.
Ja, aber er hat ja, da hätte er vielleicht mit dem Polizistenkumpel zusammen unterwegs sein können, der immer den Zuschauer spielt und sagt, was machst du denn da? Da hätte man sich ja was überlegen können, damit es ein bisschen greifbarer
wird. Ja, im Anime hast du ja auch viel mehr Möglichkeiten. So.
Ja, einfach damit für den Zuschauer.
Kann man ja auch ein bisschen out of the box denken.
Ja, Das habe ich, ja, und ich war auch einmal, es gibt auch eine Szene, da war ich auch mal emotional wasted, da gibt es einen Tod von einem Charakter, das schafft er auch, also die Charaktere sind auch sehr sympathisch und gehen einem sehr wenig Folgen sehr ans Herz, finde ich, also ich war traurig, als es vorbei war, und das ist, finde ich, immer ein ganz guter Zeichen. Auch,
ja.
Ich war traurig, dass es vorbei war, obwohl ich die letzten paar Folgen wirklich nicht mochte. Das ist doch mal ein Prädikat.
Er hat dann das Universum aber schon gehuckt, so, dann ist man einfach schon drinne.
Da sind halt so kleine Gags auch im Hintergrund. Ich habe zum Beispiel mir aufgeschrieben, einmal diskutieren welche in einer Szene und ein Mitarbeiter von der Polizei geht in den Hintergrund mit einem Feuerlöscher in die Hand, weil die Situation so brenzlig ist, gerade in der sie sich streiten. Und das sind so kleine Gags und Details, auch die nicht so, dann kommt der nicht an und fängt an, die zu löschen, so wie das sonst ein Anime wären, sondern er steht so im Hintergrund und ist bereit, wenn es noch brenzlicher wird. Und so, das sind so dezente kleine Details und Gags, die finde ich an der Serie ganz cool. Ja. Und ansonsten, das Ending, weiß nicht, das Ending kann ich ja mal sagen, ich habe mir nur aufgeschrieben, ich finde, das hatte ein Niveau von einer Scooby-Doo-Folge.
Das Ending?
Also das Ende
das der... Das Ende der Serie.
Das Ende der ersten Staffel. Ich will nicht spoilern, was da passiert.
Müssen wir ja auch nicht spoilern.
Ja, aber... Das kann ich auf jeden Fall dazu sagen.
Ja, aber ist doch gut, wenn jetzt die zweite Staffel noch kommt.
Ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob die angekündigt ist. Ich habe nur mir gedacht, ich hoffe darauf.
Ach, du hoffst darauf?
Ja, ja.
Okay, siehst du, ich habe mich schon gefreut. Da müssen wir nochmal recherchieren. Das ist ja auch noch sehr neu. Müssen wir mal gucken.
Ja, aber das wäre auf jeden Fall ganz cool. Da würde ich mich sehr freuen. Aber ich kann die erste Staffel unter Vorbehalt auf jeden Fall empfehlen. Dadurch, dass es auch sehr kurz ist und sehr leichtgängig, selbst wenn einem der Fall wie mir am Ende nicht so gefällt, ist es nicht so schlimm, glaube ich.
Nö, es geht gut durch. Wie gesagt, auch mit der Musik.
Ja.
Ist immer ein guter Flow.
Und man hat das Gefühl, man hat die ganze Zeit Stil, wenn man das guckt. Okay. Wollen wir zum nächsten kommen?
Ja, ich denke auch. Als nächstes haben wir Babylon uns rausgesucht. Der kam 2019, gibt es auf Crunchyroll, sind auch wieder 12 Episoden. Und der Plot ist ungefähr so zusammengefasst. Es geht erstmal um einen Staatsanwalt und seinen Gehilfen. Und die ermitteln in einem Fall, wo es um einen großen Pharmakonzern geht. Und im Zuge dessen erhalten sie so eine mysteriöse Botschaft und gehen dem dann nach und stoßen dann auf ein Medikament, was widerrechtlicherweise erforscht wird und dann bestimmte so Förderungen und Subventionen irgendwie schneller beantragt wurden und sowas. Also da ist irgendwas Faules, das untersuchen die. Und dann kann man auch, glaube ich, muss man schon sagen zu dem, weil das ist auf jeden Fall nicht das, worum es eigentlich geht. Also wirklich die ersten 2-3 Folgen ist so dieser Plot, alles ist ganz normal. Die Wendungen sind auch so, wie man es sich so erwartet. Irgendwie ein korrupter Politiker, der dann so shady fotografiert wird in der Gasse, der hat natürlich irgendwas am Stecken und so weiter und so fort. Ja. Und dann willst du vielleicht den Twist dann übernehmen?
Ja, also diese Droge, die getestet wird, kann man ja schon mal sagen, wie die wirkt. Und zwar nimmt die den Menschen die Angst vorm Selbstmord. So. Was ist in Japan, ist Selbstmord ja nochmal ein ganz anderes, größeres Thema als wahrscheinlich im Rest der Welt. Da gibt es ja auch diese Selbstmordwälder, weil hat wahrscheinlich schon mit dem Harakiri los, ging das wahrscheinlich schon los in Japan, dass da irgendwie Ehre manchmal auch gerettet werden, also mit dem Selbstmord kann manchmal auch die Ehre gerettet werden, etc. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe auch die Serie als zwei Hälften wahrgenommen. Eine gute und eine schlechte Hälfte. Und eine gute Hälfte und eine Hälfte, wo ich mir dachte, was zur Hölle ist denn jetzt los? So, wollen wir vielleicht erstmal mit der guten Hälfte anfangen?
Ja, schieß los.
Weil, was da erstmal anfängt. Erstmal ist schon mal witzig, das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal bei der Science-Fiction-Folge, wir haben wieder einen Trump. Weil der Präsident, das ist da zwar der, das ist halt der Trick, das ist diesmal nicht der Präsident der Amerikaner, sondern der Japaner, aber sieht 1:1 aus wie Trump. Dann haben wir erstmal, ja, also ich habe erstmal aufgeschrieben, was ich wichtig finde hier. Sen Seisaki heißt der, dieser Staatsanwalt, ist ein ultra-idealistischer Staatsanwalt. So, er fühlt Justice so sehr, habe ich mir aufgeschrieben, dass er vor Wut Stifte zerbricht, wenn was Ungerechtes passiert.
Not on my watch.
Ja. Und das ist halt schon ganz geil. Man merkt auch, das ist so, er ist der Unbestechliche. Das merkt man sehr schnell. Und er steht, ich habe mir auch aufgeschrieben, also wenn einer für True Justice steht, dann dieser Staatsanwalt, wie er sich bewegt, wie er denkt, wie er in jeder Folge über Gerechtigkeit nachdenkt, was ist meine Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit. Und dann wird es auch, am Anfang ist es super interessant. Wie gesagt, da wird dann so eine Taskforce gebildet, die diesen Politiker, der mit diesem neuen Serum ankommt, oder mit diesem neuen Medikament für Selbstmord. Es wird auch, man muss dazu sagen, dieser Twist ist, es ist nicht nur ein Selbstmordmedikament, es wird halt präsentiert, indem ein Massenselbstmord inszeniert wird. Was denn durch die Medien geht und dann wird diskutiert, sollte das legal sein, sollte das nicht legal sein. Und die Staatsanwaltschaft denkt sich, wir haben zwar keine Beweise, aber es kann ja nicht sein, dass hier sich so viele Leute random selbst umbringen und bilden halt deswegen so eine Taskforce.
Genau, und das fand ich auch interessant, weil es ist eigentlich ein Anime und dann denkt man, es ist jetzt eine Taskforce, die irgendwas so krasses ist, aber im Endeffekt sitzen da wirklich ein Haufen Anwälte in Anzügen und wälzen einfach Akten und geben sich so die Aufgaben hin und her. Dann werden irgendwann auch so Paragraphen eingeblendet. Also auf einmal ist es wirklich so ein richtiger Jura-Anime, wenn du so willst.
Ja, und das fand ich auch richtig geil. Ich fand es auch geil, wie sie in so einem Raum saßen und eine Taskforce sich aufgeteilt hat und die eine gesagt hat, sucht irgendeinen Paragraphen, um den irgendwie dran zu kriegen. Ist mir scheißegal wie, aber findet was. Und da hat man das Gefühl, vielleicht läuft das öfters so ab in der Realität als nur in diesem Anime. Aber das war wirklich gut. Also ich habe auch die Szene mir aufgeschrieben, die du gerade genannt hast. Aber ich habe auch aufgeschrieben, in diesem Kontext, teilweise hatte ich das Gefühl, auch am Anfang der Folgen, die mir noch sehr gut gefallen haben, der Zuschauer wird mit Informationen übel zugeballert. Die ganze Zeit wird irgendwas erklärt und Untertitel und die nächste Erklärung und der nächste Charakter. Also das ist auf jeden Fall nichts für Second Screen.
Nee, da muss man lesen.
Da muss man wirklich viel lesen, ab und zu auch mal Pause drücken, weil zu viel Text ist, um das in der kurzen Zeit zu lesen. Was ich manchmal, wenn der Anime es trägt, finde ich es okay. Aber manchmal ist auch ein bisschen anstrengend. Sollte man, finde ich, immer dazu sagen.
Ja, ich fand es mal einen schönen Change of Pace so.
Ja, ich finde halt...
Muss ich jetzt auch nicht immer haben, aber ich fand, es hat da ganz gut gepasst ins Setting.
Ja, und ich finde es halt auch schön, dass das Rechtssystem nicht glorifiziert wird. Das ist ja oft so, egal in welchem Medium. Aber gerade hier in Anime und in Japan wird das sehr kritisch gesehen. Und irgendwann, das kleiner Mini-Spoiler... Diese Taskforce überlegt sich irgendwann mal, wie sie was angehen sollen und denen fällt nichts ein und dann entschließen die sich einfach, eine Person zu entführen. Na gut, dann müssen wir sie halt entführen. So. Und dass sie überhaupt nur auf diese Idee kommen, ist ja schon fast, könnte man schon als gesellschaftskritisch interpretieren, wenn man möchte, sage ich mal so. Und es gibt auch, es geht ja direkt weiter, wo ich aufgestanden bin und wirklich das Gefühl hatte, mein Gott, ist das gerade geil, wo ich wirklich richtig hyped war auf den Anime, war die große Politikdebatte.
Ja.
Weil irgendwann kommt zu einer wichtigen Wahl, Das kann sie ja vielleicht.
Genau, erzählen. Es gibt so ein, wie soll ich sagen, ein Prototyp-Stadtviertel. Der wurde neu eröffnet. So eine Art Präfektur, eine künstliche, neu erstellte. Übelst fortschrittlich, Hochhäuser, alle Technik und so weiter. Und da sollen halt neue Reformen und so prototypenhaft getestet werden, ob die gut sind oder nicht. Und innerhalb dieses Neubaugebiets sind halt die Verstrickungen mit diesem Pharmakonzern. Und da ist dann dieser eine Politiker, der das halt alles vorantreibt.
Ja, dieser Trump-Verschnitt auf jeden Fall auch, unter anderem.
Unter anderem, genau. Und dann gibt es halt mit diesem, ja, Stadt ist es nicht, aber mit diesem Stadtviertel gibt es eine Politiker-Talkrunde, wo er die anderen überzeugen will, dass das quasi ein Recht auf Sterbehilfe oder halt Selbstmord in dem Fall gerechtfertigt ist. Und dann sitzen die da wirklich die ganze Folge und diskutieren im Kreis. Man guckt eigentlich eine Talkshow.
Ja, Folge Lanz so.
Genau.
Und da gibt es sogar Twists. Also da haben dann auch die beiden politischen Lager haben dann so Sachen vorbereitet.
Ja, in schön der Talk, im Dreck gegraben.
Um den anderen das Wasser abzugraben, sagt man das so.
Kommt schon hin.
Und das fand ich richtig gut. Das fand ich wirklich richtig gut. Davor gibt es ja auch dieser Fall, da sind wir vielleicht auch gar nicht genug drauf eingegangen. Es gibt währenddessen auch noch eine Antagonistin, könnte man sagen. Die heißt Ai Magase und die scheint eine Art Superkraft zu haben. Und zwar, das klingt ein bisschen albern, aber wenn sie einem ins Ohr flüstert, macht er, was du willst. Und in die Richtung kombinieren sie auch, ob sie mit den Selbstmorden zu tun hat. Und da gibt es auch ein, zwei sehr krasse Szenen am Anfang mit der, wo man denkt, so ein Anime wird das.
Die Verhörszene meinst du, ne?
Ja, ja, wo sie...
Also sie wird verhört aufgrund eines Verdachts.
Das ist auch so, ich denke gerade auch noch an eine spätere Szene, wo sie ein Video aufnimmt mit einer Tat, was sie macht. Und das ist auch am Anfang noch bis zu dieser Politikdebatte und so. Man denkt, Alter, was ist das für ein guter Anime?
Ja, sie ist auch am Anfang gar nicht im Fokus. Sie ist ja nur eine ganz kleine Randfigur erstmal in dem großen Fall.
Ja.
Das weiß man zu dem Zeitpunkt dann halt noch nicht ganz, aber das wird dann halt später nochmal wichtig, ja.
Und die hat zum Beispiel auch, das kann man nicht spoilern, aber auch mit einem anderen weiblichen Charakter eine sehr schlimme Szene. Und dann geht's los. Darf ich anfangen, was dann passiert in der zweiten Hälfte? Dann sieht man, wie ein Junge aufwächst.
Ja, da habe ich mich auch erstmal gewundert, habe ich mich bei Crunchyroll verklickt? Ja. Bin ich irgendwie in der falschen Spalte gelandet?
Und zwar ein amerikanischer junger Mann. Wie dieser Mann aufwächst und wie der halt sein Leben lebt und so. Und am Ende der Folge ist es der Präsident von Amerika.
Ja, so. Vor allem vorher sieht man noch einen anderen Typen, der quasi auch immer so angeredet wird. Und man dachte erst, das ist der Präsident und das ist einfach nur irgendein Typ. Und dann am Ende ist er dann halt das genaue Gegenteil von Trump, wenn man so will. Ja. Er ist die ganze Zeit nur am Überlegen und die Berater von ihm, die treibt er auch damit immer zur Weißglut.
Und da geht's dann, also die Folge dachte ich noch, ging eine Augenbraue hoch, okay, interessant, was passiert jetzt?
Ich fand's halt interessant, dass es dann so international noch wird.
Ja, und zwar ab jetzt wird es, ich habe geschrieben, die restlichen Folgen sind eine Debatte, ob Selbstmord legal oder illegal sein sollte, mit verschiedenen philosophischen Endsätzen dazu, die es einfach übertreiben. Es ist einfach zu viel. Ich finde es voll okay, wenn das Thema des Animes ist, dass du da eine Folge drüber hast. Aber wirklich die letzten 4-5 Folgen, da stehen nur Leute so irgendwo auf einer Wiese und gucken so in die Natur und philosophieren.
Ja, dann schweben sie durch den Nachthimmel und überlegen sich irgendwas in der Denkerpose.
Ey, das ist so krass. Ich dachte mir, Alter, das ist für Leute, die sich einfach gerne schlau fühlen wollen. Ach, ich bin so philosophisch, ey. Ich denke drüber nach, über Leben und Tod. Aber nee, es ist einfach... Das ist so aufgesetzte Philosophie-Scheiße. Und wo ich mir denke, wie könnt ihr denn so einen interessanten Anime so sehr verkacken, dass es nur noch die Debatte... ich kann gar nicht mehr. Also das ist... Und vor allem, was ich auch interessant fand, in dieser ganzen Debatte wird vergessen, dass ein... Also diese Täterin, von der wir noch erzählt haben, dass die eine übelst brutale Szene mit einem Beweismaterial hat, das wird nie wieder eine Rolle spielen.
Ja, das habe ich mich auch an zwei Punkten gefragt. Auch am Anfang gibt es ja auch einen Charaktertod und wie danach zwei Folgen später darauf reagiert wird, so dachte ich mir auch, okay, Moment.
Ja, ja, es stirbt ein Charakter von, sagen wir mal, von jemandem, der Assistent, und dann kriegt die Person neuen Assistenten und sagt direkt, ja, der Alte konnte eh nix.
Genau.
Wo das ein Kollege ist, der im Einsatz gefallen ist, als würde ein, vor allem japanischer Polizist, ich glaube nicht.
Zwei Folgen vorher hat er doch übelst so den Whisky nachts getrunken, weil sein Kollege weg ist.
Ist wie mein Sohn.
Ja.
Denn ja, die neue ist eh viel besser. Also die Charaktere machen auch nicht. Der Hauptstaatsanwalt, den haben wir am Anfang ja auch als so Justice Timed, der rückt auch immer mehr im Hintergrund, der wird dann eher zu einem Art Nebencharakter in der Serie. Obwohl er vorher noch so interessant war mit seinen, er hat auch ein Kendo-Training irgendwann, wo sie mit jedem Schlag diskutieren, was ihre Definition von Gerechtigkeit ist. Andauernd schreit er voller Inbrunst seine Kombinationsergebnisse raus. Und er ist sogar so gerechtigkeitsliebend, dass die Geister von Leuten verfolgen, von denen er den Fall noch nicht gelöst hat und mit ihnen abends metaphorisch in der Bar trinken. So ein interessanter Charakter, den du aufbaust, den du komplett loslässt und stattdessen irgendeine komische Sterbehilfe-Diskussion draus wirst. Also ich hab's nicht verstanden. Also ich habe das selten so erlebt, dass ein Anime so sehr seinen Ton komplett wechselt um 180 Grad und was ganz anderes wird. Und leider auch was, was mir nicht gefällt.
Ja, da ich fand, dass es was anderes wird und so. Am Anfang war das halt interessant, aber später, es hat sich halt über diese Folgen nicht getragen. Mir kam das eher vor wie so eine Black Mirror-Episode, die halt einmal dieses Thema so aufmacht, dann guckt man das vielleicht eine Stunde oder zwei und dann ist es wieder zu. Aber hier haben sie halt ja, den Bogen halt zu groß gemacht, finde ich.
Ja, und ich glaube, dass am Ende gibt es dann noch so ein Finale, wo eine sich selbst umbringen will und so. Und es ist alles so überinszeniert. Und ich dachte mir die ganze Zeit, doch, ich habe so auf die Uhr geguckt. Ich trage nie eine Uhr, aber so symbolisch, wann ist es denn jetzt vorbei hier? So, das ging diese, und zwar nicht, weil das mir eine Folge zu lang ist, sondern das dachte ich mir nach 4 Folgen, wo philosophiert wurde über Selbstmord, ist mir jetzt langsam zu viel hier. Weil das ist, weiß nicht. Hätte man vielleicht anders verkaufen sollen im Klappentext, worum es in diesem Anime wirklich geht, als dass es um einen Staatsanwalt geht, der einen Fall lösen will. Weil wenn man das erwartet bei Babylon, dann wird man, glaube ich, so ähnlich enttäuscht wie ich.
Ja, deswegen, schon wenn ich das immer vorher weiß.
Aber eins muss ich dazu sagen, ich habe jetzt Bock bekommen, dass wir irgendwann mal so ein Special machen, wo wir vielleicht über Anwälte uns ein Anime raussuchen. Das wäre cool. Oder über
einen Richter. Gibt's auf jeden Fall ein paar,
ja. Oder über einen Richter. Es gibt ja selbst Ace Attorney. Das könnten wir dann mal gucken. Da gibt's ja auch ein Anime von. Das ist das Einzige. Das ist auch schön, wenn ein Anime, den ich fast gut fand, mir die Lust macht, ein anderes Genre zu erforschen. Das ist immer ganz gut eigentlich.
Aber was ich noch sagen wollte, was mir noch aufgefallen ist, dass der Typ, der Macher, der hat da auch so einen ähnlichen Anime schon mal gemacht. Da ging's aber auch um einen Alien, was halt auf die Erde kommt in so einer großen Box und dann diskutiert das Alien mit der Menschheit die ganze Zeit über Gott und die Welt. Und das hat mich halt schon sehr daran erinnert. Und es hatte auch so einen ähnlichen Bogen von wegen, erst war die Idee ganz gut und dann war sie irgendwann halt auserzählt und übererzählt.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht mal auf den Namen achten, dass man den jetzt künftig nicht mehr beachtet beim Gucken.
Ich glaube, so viel hat der nicht gemacht, aber das war das, was ich da noch gesehen habe.
Ja, den fand ich auf jeden Fall furchtbar, aber zum Ende hin zumindest. Okay, wollen wir vielleicht mal mit dem nächsten weitermachen? Der nächste Anime heißt Morio no Haku. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgesprochen. Oder übersetzt Box of Goblins. Also da haben wir was, ich kann schon mal verrücken, da haben wir was geguckt, damit habe ich nicht gerechnet. Also es ist erstmal von 2008. Und wenn man das auch gucken möchte, muss man vielleicht auf bekannte YouTube, jetzt habe ich gesagt, auf YouTube kann man vielleicht gucken oder anderen bekannten Videoplattformen. Einen offiziellen Stream habe ich jetzt nicht gefunden. 13 Episoden hat er. Und worum geht's hier? Das ist gar nicht so einfach zu sagen.
Also ich finde, die Goblins sind erstmal irreführend, weil das ist no komisch, Goblins. Komisch übersetzt. Das geht eher um so japanische Oni-Geister, sowas in die Richtung.
Ja.
Das haben wir jetzt als Goblin übersetzt. Ein bisschen strange.
Ist eigentlich geil. Eigentlich hätte ich die erste Folge gucken müssen. Wo sind denn jetzt die Goblins? Wo sind
die Goblins?
Nee, das sind eher metaphorische Goblins. So kann man es vielleicht ausdrücken. Ja, worum geht's? Die erste Folge ist erstmal, ich habe erstmal aufgeschrieben, die schlimmste erste Folge, die ich jemals gesehen habe von einem Anime.
Die schlimmste, ne?
Doch, die schlimmste.
Also, ist auf jeden Fall, wo fängt man da an? Also erstmal lernt man quasi den Alltag von einem japanischen Mädchen, was war das, die Showa-Ära? Also so Anfang 1900 noch was, 20 oder so, in dem Dreh, kann man sagen. Also dementsprechend auch noch nicht technologisiert oder so. Und die ist halt auf ihrem Dorf unglücklich und lebt halt den Blues dann mit ihrer Freundin aus. Die lesen dann die ganze Zeit Bücher und philosophieren. Und man fragt, also in der ersten Folge passiert eigentlich noch gar kein Crime so. Und man fragt sich halt, du hast mir auch noch geschrieben dann. Ja. Passiert jetzt hier auch noch irgendwas so? Und in dem Moment kommt dann irgendwann Ende der Folge 1, glaube ich, der Zug angerollt. Und dann wird der eigentliche Detektiv introduced.
Ja, ich finde, du hast da 20 Minuten sehr geschickt kurz gefasst, aber ich möchte mal auf diese erste Folge eingehen, was da wirklich passiert. Also erstmal ist das dieses Mädchen, wo man denkt, das wird noch sehr häufig passieren in diesem Anime. Adi scheint der Hauptcharakter zu sein. Wirklich, das, ich habe noch nie das in einem Anime erlebt, wo man sich so unsicher sein kann, wer der Hauptcharakter ist. So, die wird denn, dann kommt da die Mutter an und die ist erstmal richtig scheiße. Die ist hier psychologisch abusive toxisch. Also die macht die fertig, die sagt so in der Art, du kannst eh nichts und seit dir ist alles scheiße und ist depressiv. Und sie sagt auch ihrer Mutter, ich wünsch, du wärst tot. Das ist wie ein klassischer Fall Supernanny. Und dann hat sie halt ihre komische
Supernanny, ja.
Dann hat sie halt ihre komische Freundin da, die die ganze Zeit so nur ins Leere blickt und so irgendwelche komischen Philosophie-Zitate erzählt und irgendwas von Engeln, wo ich mir dachte, what the fuck? Dann dachte ich die ganze Zeit, das wurde die ganze Zeit angedeutet, dass die noch eine Beziehung starten könnten, was ja okay ist, aber ist halt nicht der klassische Detective-Anime, womit ja. ich gerechnet habe. So. Das ist die ganze erste Folge, dann sagen die irgendwann, ja komm, lass mal hier an den See fahren, wir fliehen von unseren Problemen. Und da an einer Haltestelle oder am Bahnhof wird dann die eine halt von Zug geschubst, das kann ich schon mal sagen.
Das ist Folge 1,
ja.
Das muss man wissen.
Und in dem Zug ist zufällig ein Detective drin. So, jetzt pass auf, dann denkt man sich, ah krass, jetzt haben wir unseren Detective, ganz klar, jetzt haben wir einen Fall. Und der Detective wird auch erstmal vorgestellt mit, er hat PTSD ohne Ende. Also er war irgendwie im Krieg und die ganze Zeit träumt er vom Krieg und hat Schreckensbilder und schreit und wie man das halt so kennt. Und dann denkt man sich, ja, das ist jetzt unser Hauptcharakter. Aber das stimmt so auch nicht. Und das wird noch so weitergehen. Irgendwann geht's denn weiter. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich will ein bisschen spoilern auch. Nicht ganz so viel, aber so ein paar grobe Sachen muss man erzählen.
Ja, wir müssen ja schon noch den Hauptfall eigentlich erklären.
Es gibt dann nämlich so einen Serienkiller und überall in der Gegend tauchen so Körperteile auf, so Arme und Beine, die in so Holzboxen getan werden, so schick.
Genau, und die Boxen sind auf Millimeter genau abgemessen, dass die immer in die Stellen reinpassen, wo die gefunden werden.
Ja, so zwischen Häusern zum Beispiel.
Ja, oder so ein kleiner Schrein, sodass es perfekt reinpasst, wie so ein Puzzleteil.
Ja.
Und das war eigentlich auch der Plot, das stand auch im Klappentext. Das hat mich halt so an Sieben erinnert, mit der Box halt. Und dann habe ich das in die Liste gepackt.
Ja.
Es ist auf jeden Fall nicht ganz wie Sieben.
Ja, es wird noch ganz komisch. Weil das muss man vielleicht erzählen, wenn man ein bisschen mehr die Charaktere kennt, kann man auch leichter drüber reden, vielleicht ohne zu spoilern. Das Mädchen, was vor den Zug gestoßen wird, überlebt. Und kommt dann erstmal ins Krankenhaus und da kommt die Mutter an, oder eine große Schwester, und sagt dann, ja, ich kenne hier so einen Doktor, der ist viel besser. Wir bringen die jetzt mal dahin, damit die da überlebt. Dann sind sie da bei diesem Doktor und irgendwann wollen sie die da, glaube ich, verschwindet sie da einfach. Und dann ist sie quasi weg und keiner weiß, wohin sie ist und überall tauchen aber Körperteile auf. Das heißt, es gibt dann quasi einen Serienkiller in der Stadt und ein verschwundenes Mädchen. Ja, also da, um erstmal zu dem Punkt zu kommen, ich kann schon mal gleich sagen, ich habe nach Folgen 3 oder 4 gegoogelt auf YouTube, ob es ein Erklärvideo gibt, der mir diesen Anime erklärt.
Bei Folge 3 und 4 schon? Also ab der Hälfte spätestens, ja, habe ich auch überlegt.
Irgendwann, es ist sehr so, sehr philosophisch, sehr viel metaphorische Bilder, es wird viel bedeutungsschwanger in den Raum geguckt und diskutiert über irgendwelche, na gut, da kommen wir später noch mehr drauf, aber irgendwelche Schreibweisen. Und mein Gott, das ist, ich hab Gefühl, es hat so ein 13-Jähriger geschrieben teilweise. Wir können ja weiterkommen, wie es dann weitergeht. Irgendwann kommen immer mehr Charaktere dazu. Das heißt, wir haben jetzt schon den Detective, wo wir dachten, das ist unser Hauptcharakter. Dann haben wir noch ein Labor voll mit Leuten. Dann haben wir noch das Mädchen, was nicht überfahren wurde. Dann haben wir noch so einen verrückten Professor, von dem gesagt wurde, dass der im Krieg Experimente für unsterbliche Körper gemacht hat.
So. Genau, dann haben wir noch diese Journalisten oder Buchautoren.
Ein Haufen, wovon auch welche Mentalisten
sind. Die sind sogar im Opening.
Ja, ja. Die kommen aber auch erst ab Folge 6
ja.
oder so. Da, Spoiler, wenn die kommen, denkt man auch, ah, das sind jetzt die Hauptcharaktere.
Und die müssen ja gleich mit dem Detektiv zusammenarbeiten, oder?
Ja. Nee. Das ist alles, andauernd wechseln die Charaktere, die werden neu vorgestellt. Dann wird auch nicht mal ein Charakter vorgestellt, sondern 4, 5 neue mit Namen, die keiner aussprechen kann, wodurch es noch schwieriger wird. Das ist jetzt vielleicht unsere westliche Dummheit oder vielleicht auch meine westliche Dummheit. Und ich würde von mir behaupten, ich kann ganz gut japanische Namen. Oder zumindest nicht japanische, aber Anime-Namen. So würde ich es definieren. Aber ich bin so durcheinander gekommen. Ich habe nur noch gehofft, dass die immer zeigen, über wen die sprechen und ein Bild eingeblendet wird.
Das sind halt auch so alte japanische Namen.
Und wenn halt diese Detektive-Mentalisten-Gruppierung da kommt, das sind auch so Freunde und dann haben die noch so eine Carla Kolumna, rasende Reporterin, keine Ahnung, was mit der ist.
Es sind auch viele Szenen, wo die einfach im Auto sind und reden.
Ja, die reden ganz oft oder sie sitzen im Kreis und diskutieren wirklich 20 Minuten über die, der Serienkiller gibt immer so einen Zettel rein und dann diskutieren die da 20 Minuten über die Schreibweise, wie er was geschrieben hat, von wo er kommen könnte und wie er das meinen könnte. So, das klingt ja erstmal ganz interessant. Allerdings für uns, ja, würde ich auch wieder sagen, westliche Zuschauer, die reden dann von einem japanischen Dämon, der nächste chinesische Dämon, dann noch eine japanische Sage von einem Krieger.
Ja, es geht und dann noch Buddhismus, verschiedene Ausrichtungen.
Ja, alles Mögliche ist dabei. Und wenn man da halt, bin ich ehrlich, nicht so... Also wenn du die ganzen Begriffe nicht kennst, da steht immer dann oben, unten ist quasi der Untertitel von dem, was sie erzählen. Und oben ist dann so ein Text.
Die Erklärung, die nochmal so lang ist.
Ein Wort, was sie gerade erzählt haben, ist mir oft kein doppelt so lang, als das, was gerade gesagt wird. Und es ist halt sehr schwierig zu folgen. Und dann gibt es halt auch so viele Sachen, dann schreibt einer in der Geschichte, ist auch noch Autor und schreibt parallel ein Buch. Das heißt, man weiß auch manchmal nicht, ist die Szene gerade aus seinem Buch visualisiert worden oder ist sie jetzt echt? Und das soll jetzt wahrscheinlich das musst du ja halt herausfinden. Und ich so, nee, will ich nicht. Gib mir ein bisschen Hinweise. So. Und ich finde halt, das ist der perfekte Anime, um sozusagen, wir machen immer mehr Mysterien. Und am Ende haben wir voll den Mindfuck.
Noch eine Schicht, noch ein Twist.
Am Ende, wow, ist das ein Mindfuck-Plot-Twist. Aber ich finde, der Plot-Twist, Da kommen wir auch noch zum nächsten drauf. Da werde ich noch eine Brücke schlagen. Aber es funktioniert nicht, wenn du einen sehr unbefriedigenden Weg zum Ziel haben willst. Weil für so einen Crime-Detective-Fall, ne, der gibt sogar, ich glaube, im Bungo Stray Dogs diskutieren sie sogar mal, da kommen wir später noch drauf zu, in einer Folge darüber, dann sagt der eine Charakter, der perfekte Krimi-Roman muss die perfekte Ebene haben. Ah ne, das war bei Millionär, ist ja auch egal. In irgendeiner Anime-Folge wurde es erklärt. Muss die perfekte Mischung haben aus, es müssen genug Hinweise gestreut werden, damit der Zuschauer den Fall theoretisch selber lösen könnte, aber es im Idealfall nicht schafft. Und diese Ebene muss erreicht werden. Und für mich ist es einfach faul, wenn die Hinweise nicht so richtig gegeben werden. Auch bei dieser Admin-Geschichte hier bei The Millionaire Detective und so habe ich das auch ein bisschen so wahrgenommen. Und du als Zuschauer quasi keine Chance hast, den Fall zu lösen.
Als Zuschauer will man ja das Rätsel.
Ja,
man will mit überlegen.
Man will mit überlegen, mit rätseln. Man will vielleicht mal eine falsche Vermutung haben. Ich liebe es auch übrigens bei Krimi-Detectives, egal wer ins Bild kommt, Finger auf die Person zu zeigen. Das ist der Mörder.
Ja.
Das ist der Mörder. Irgendwann hat man immer recht. worauf ich hinaus kommen will, man hat bei vielen dieser Anime das Gefühl, die wollten auf einen krassen Plot-Twist hinaus am Ende und haben sich überlegt, wie kommen wir zu diesem Plot-Twist? Und aber nicht auf die gute Art und Weise. Und man will halt, wie gesagt, es gibt später ein paar Anime noch, die wir besprechen, wo man mehr das Gefühl hat, oh, das macht eigentlich Sinn, da hätte ich auch drauf kommen können. Auch wie so eine gute alte Folge Conan damals. Na klar, da lag ja die Klavierseite.
Vorhin schon mal im Frame.
Ja. So, das gibt dir so, auch wenn das Gefühl wahrscheinlich falsch ist und man nicht drauf kommen wird, in den meisten Fällen, man will das Gefühl haben, mitzurätseln. Und das ist, finde ich, halt bei hier Box of Goblins überhaupt nicht so gegeben, weil man sich, glaube ich, mit asiatischer Kultur zu wenig auskennt. Und er ist auch sehr wirr erzählt. Es gibt auch immer ganz komische Schnitte, wo man merkt, das ist Stilmittel. Also ist jetzt nicht so, als hätte einer den Schnitt verkackt. Aber ich habe geschrieben, ein Stilmittel, was mir definitiv nicht gefällt.
Naja, kann ich verstehen.
Ja, dann gibt es auch noch Folgen, da geht es nur aus dem Nichts ums Hellsehen. Ist das real oder nicht?
Hey, macht immer so viel Fässer auf.
Ja.
Ist halt wirklich so ein Ding. Auf einmal gibt es dann so eine Folge, wo du mit Leuten, die du nicht gesehen hast, dann gibt es hier dieses Hellseh-Experiment. Und das wollen die natürlich dann alles am Ende so zusammenflicken. Aber irgendwie fühlt sich das halt an, als wäre das...
Ja, die machen lauter also Themen auf, aber kein
die kurze Folgenzahl.
Auch als Beispiel am Anfang denkt man, das ist voll das präsente Thema im Anime, dass dieser Detective, den man kennenlernt, wo man denkt, das ist jetzt der Hauptcharakter, PTSD hat und übelst diese Bilder.
Ich dachte auch safe, dass das dann auch irgendwie eine Rolle spielen wird.
Tut es aber nicht, Spoiler. Also die lassen andauernd, machen sie Themen auf und lassen sie fallen, machen sie auf, lassen sie fallen. Am Ende, wow, Plot-Twist. Und dann ist der Anime vorbei. Also und man wusste, Und wahrscheinlich würden mich jetzt Leute als Kretin beleidigen. Nein, du hast es nicht verstanden. So, guck doch erstmal eine Interpretation, wenn du zu doof dafür bist. Aber ich finde auch, es gibt Anime, da habe ich eine ganz starke andere Meinung. Ich will den Grundplot habe ich auch verstanden, das möchte ich sagen. Aber ich möchte den Plot verstehen können ohne Interpretation. So, wenn ein guter Anime liefert das und die Interpretation geht dann darüber hinaus. So, ich finde ein gutes Beispiel, da werden wir vielleicht irgendwann mal drüber reden, ein Anime, der es für mich auch nicht so gut macht, ist Neon Genesis Evangelion.
So, ja.
Wo man auch
dann. Die wollen das aber auch nicht.
Ja, wo dann Leute sagen, ja, aber die ganzen Interpretationen, die Internetforen sind voll. Ja, das sind aus meiner Sicht so Leute, die sich schlau fühlen wollen. Tut mir leid. Es gibt auch Sachen, da interpretiere ich ultra viel rein und könnte Abhandlungen schreiben, aber halt andere.
Meistens kann man ja auch in die Sachen, die gar nicht in sich schlüssig sind, die meisten Sachen reininterpretieren.
Ja, und man hatte das Gefühl, so wollten die es machen, möglichst viele Themen ansprechen, möglichst viele Charaktere mit vielen Sachen, viel alles offen, denn Traumsequenzen, visualisierte Buchszenen, damit kein, weiß nicht, du kannst am Ende nicht sagen, das macht keinen Sinn, weil man es halt nie 100% sagen kann, es ist so und mit dem Finger drauf zeigen kann. Ja, insgesamt würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Anime, wenn man mal richtig Bock hat auf so eine weirde Zeitreise und so einen komischen, weirden Trip.
Ich fand diese Stimmung in dem Dorf mit diesen Boxen und so, die war schon ganz weird so. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben das jetzt schon ganz gut ausgeführt, was das Problem da ist.
Ja, okay. Dann würde ich mal zum nächsten kommen. Wir kommen zum nächsten. Hier,
was so? Perfect Insider haben wir uns noch rausgesucht. Ist von 2015, also schon ein bisschen älter. Hat 11 Episoden und muss man sich kaufen. Genau, und der Grundplot ist eigentlich, es gibt ja immer so einen klassischen Trope bei The Detectives. Was passiert, wenn du den perfekten abgeschlossenen Raum hast und da drinnen passiert dann der Mord? Wie konnte das geschehen so? Und das ist einer dieser Storyplots. Und zwar geht es darum, dass ein sehr hyperintelligentes Mädchen hat mein
Moe. Moe. Ich weiß nicht, ob sie wieder Champagner ausgesprochen wird.
Aber Moe.
Jetzt nennen wir sie Mo.
Genau, sie ist mit ihrem Universitätsmentor, glaube ich, unterwegs.
Ja, der hieß, ich glaube, Sohai oder so.
Sohai.
Ja.
Und die wollen jemanden besuchen, nämlich dieses hyperintelligente Mädchen, was halt seit über einem Jahrzehnt sich eingeschlossen hat in einer Forschungseinrichtung und dort quasi in einem perfekt abgeschlossenen Raum ihr Leben fristet und von da aus aber die ganze Zeit Sachen programmiert, irgendwelche Probleme löst und immer herangezogen wird für irgendwelche wissenschaftlichen Fragen und so weiter. Und dadurch hat sich da so eine Art Phänomen drum in der Wissenschaftswelt drum gebildet, dass dann halt, wenn man mit ihr so eine Audienz hat, dann ist das schon was special. Genau, und dann wird so ein bisschen beleuchtet, warum sie überhaupt drin ist. Ich glaube, das kann man schon vorwegnehmen. Und zwar hat sie in jungen Jahren ihre Eltern getötet, wurde aber freigesprochen wegen Unzurechnungsfähigkeit und hat sich deshalb dann quasi da drin eingeschlossen. Genau, und diese Personen gehen die dann halt besuchen.
Ja, das kann man schon mal sagen. Und dann kann man vielleicht auch, das würde ich vielleicht auch sagen, weil das auch Folge 1 ist, wieder den Hauptmordfall kann man, finde ich, ein bisschen verraten. Mhm. Irgendwann sind die da dann zu Besuch in dieser wissenschaftlichen Einrichtung und dann verlangen die irgendwie, wir wollen die jetzt sehen, so. Und dann sagen die, aber wir dürfen die Tür nicht aufmachen. Dann sagen, wir wollen die aber jetzt sehen. Und, okay, wir machen mal Ausnahme heute. So, was auch interessant ist, wie das überhaupt zustande kommt. Dann machen sie auf jeden Fall mit aller Kraft diese Tür auf, um dann festzustellen, da kommt dieses Genie-Girl, die heißt Shiki Magata, kommt dann rausgerollt als so ein bisschen als Puppe präpariert, so hübsch angezogen und so. Und ist halt ermordet. Und dann geht quasi der Fall los innerhalb dieser Wissenschaftsfakultät. Wer war das? Wie ist das passiert? So, das ist eigentlich so der Grundplot, würde ich sagen. So ein bisschen so, wie sagt man, wenn alles in einem Raum spielt, in Kammerspielmäßig so ein bisschen.
Ja, genau. Ist auch so eine abgeschiedene Insel, wo nicht regelmäßig Boote hinfahren und so. Also eigentlich ein klassisches Setting auch.
Ja, und da, ja, wo fangen wir an? Ich würde erstmal vielleicht mit den zwei Hauptcharakteren anfangen, weil da geht schon los mit meinen ersten kleinen Problemchen. Und zwar, dieses Girl ist da halt mit ihrem Professor unterwegs, also Lehrer-Schüler-Verhältnis, aber sie steht unendlich auf ihren Professor. Und das ist halt schon krass. Also sie könnte nackt vor ihm stehen und sagen, nimm mich. Und er würde dann an ihr vorbeigucken und über Mathematik philosophieren. Also das ist halt auch, ich weiß nicht, ob das einige andere süß finden, diese Studenten-Professor-Beziehung. Ich fand sie sehr aufgesetzt. Ich fand die nicht süß. Ich dachte mir, völlig an der Realität vorbei, wie sie völlig drüber ist und er ist völlig ignoriert. Also, dass meinetwegen sie völlig drüber ist, ist ja okay, aber dass das wenigstens ein bisschen eindämmt oder mal darauf eingeht, aber man hat das Gefühl, ignoriert sie einfach.
Ja, er dämmt es halt nicht ein. Er ignoriert es halt und macht dann halt ja gar nichts diesbezüglich. Ich habe das damals 2015 auch in der Season geguckt und jetzt quasi nochmal einen Rewatch gemacht. Und ich muss auch sagen, es sind halt wirklich viele Szenen, das ist halt oft so dieses, dass die beiden sich über irgendwas unterhalten und oft halt auch nicht mit dem Fall zu tun haben. Das hatte ich auf jeden Fall nicht so in Erinnerung.
Ja. Ich habe auch aufgeschrieben, was ich witzig fand, sie streckt immer so, wenn sie so ein bisschen cocky wird, so die Zunge raus. Wo überlegt, ob das was für mich wäre oder ob es bei mir ein Creepy wäre.
Wie so ein Emoji oder was? Das sieht ein bisschen crazy aus.
So der Straßenbahn.
Aber probier das mal aus und dann kannst du uns berichten.
Naja, muss ich mal probieren. Immer wenn ich was Schlaues mir denke, so in der Straße. Fand ich nur sehr witzig, wenn man das mal als Mann machen würde. Ja, allgemein, dieses Philosophieren von diesem Professor, das ist auch ein Ding in diesem Anime. Ich meine, in der ersten Folge wird gefragt, welche Zahl glaubst du fühlt sich am einsamsten? Und dann philosophiert dieses Genie-Girl erstmal darüber, warum. Ich habe sogar vergessen. Oh nein, ich habe die Zahl vergessen.
7.
Ah, es war die 7, okay. Die fühlt sich auf jeden Fall am einsamsten, muss man wissen. So. Ja, ist es nicht die 0?
Ich weiß nicht, ich habe die Herleitung auch nicht ganz verstanden.
Die 1 sind positive Zahlen, die anderen negativen und die 0 wird immer allein sein.
Aber sie ist immer zwischen allen Zahlen.
Ah, schwierig. Aber ist sie ist zwischen tausenden Zahlen, aber nie wirklich dabei. Das ist deep, obwohl doch, wenn du jetzt... Egal. Lass uns lieber weitermachen. Wie gesagt, jetzt haben wir erstmal deren Beziehung, das sind so die Hauptcharaktere und ich nenne sie mal Hauptermittler. So in diesem Anime gibt es nicht so den klassischen Detective, darum müssen das hier die Genies machen, der Mathe-Professor und seine Studentin. Und dann ganz klassisch fangen die erstmal an, den Raum zu untersuchen. Da habe ich mir auch erstmal eine Notiz gemacht, weil ich witzig fand. Es wird ja gesagt, sie ist nicht unzurechnungsfähig und hat ihre Eltern ermordet. Muss man dazu wissen, sagen, ihre Unzurechnungsfähigkeit liegt an gespaltenen Persönlichkeiten. Also sie kann quasi sagen, ich habe die nicht ermordet. Das war ja meine andere Persönlichkeit. Erstmal eigentlich ein guter Trick vor Gericht, muss man sich merken. Weswegen sie auch nicht so ins klassische Gefängnis kommt, sondern so ihr Traumzimmer wird gesagt. Sie durfte sich alles bestellen und einrichten, wie sie will. Und da habe ich mal was aufgeschrieben. Also, ihre ideale Welt besteht aus 3 Sachen. Einem großen Teddybär, einem Roboter, der deine Tür öffnen kann, und ein riesiger Soldat aus quasi Lego, der aussieht wie vom Buckingham Palace. Punkt.
Was will man mehr?
Was braucht man mehr im Leben? Also wenn ich das hätte in einem Raum eingeschlossen, hätte ich auch nie wieder Langeweile. Da frage ich mich wirklich, was würde ich so nehmen? Und vielleicht, weiß nicht, ein Tischkicker oder ein Billardtisch oder ein Flipper-Automat. Ein Flipper wäre gut.
Ja, na gut, aber man muss auch sagen, sie hat noch einen fetten Rechner mit 5 Bildschirmen und noch so eine Workshop und alles mit drin.
Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, aber andauernd ist aber auch das Netz weg.
Das macht, also wir können ja noch auf die Plot-Odds vielleicht eingehen nachher ein bisschen, aber ja.
Also, ich würde dir recht geben, wenn die durchgängig Netz auf dieser Insel
hätten. Ey, WLAN und so muss gut sein, Internet.
Ich denke mir auch, das ist so die Forschungsinstitut, eins der renommiertesten der Welt, wird erklärt die ganze Zeit. Und dann haben die aber alle 5 Minuten ist der Strom weg oder das Internet weg in diesem Forschungsinstitut. Also, weiß nicht. Auch, ich kann jetzt aber mal sagen.
Das habe ich aber auch eher auf den Drop geschoben halt. Abgeschlossene Insel. Oh nein, die Polizei kommt erst in 2-3 Tagen oder so. Kennt man ja.
Und ich möchte jetzt hier sagen, jetzt kommen wir zu dem Punkt, das ist für mich wie Box of Goblins auch so ähnlich. Darum habe ich das vorher schon angesprochen. Und zwar, am Ende kommt wieder ein Twist, ich fand auch bei Box of Goblins den Twist ganz interessant. Hier auch ist fast der gleiche Twist.
Schon ähnlich so auch. Ist auch irgendwie eine Box, wo sie drin ist.
Ja, und auch wirklich der Twist ist fast der gleiche. Da merkt man, so kreativ ist er anscheinend nicht, wenn wir von der kleinen Auswahl an Anime, die wir in den 2 Wochen geguckt haben, 2-mal den gleichen Twist gefühlt haben. Ja, aber man weiß nicht. Es geht dann irgendwie in der Mitte der Serie nur noch um Persönliches, gar nicht mehr so richtig um den Fall. Und am Ende denkt dann halt der Hauptcharakter nach, ach so, jetzt verstehe ich's, jetzt macht Sinn. Und dann geht er hin und löst 2 Folgen lang den Fall und klickt auf, wieder auf irgendwelchen Computern rum und erklärt, so habe ich den Fall gelöst. Und das ist wieder, was ist denn das mit Admins Detectives? Ich habe keine Chance in dieser Welt.
Ja, obwohl ich da sagen muss, da haben sie es wirklich richtig erklärt mit den Files und so, wo was wann gespeichert wird und so.
Ja, vielleicht
ist es. Aber es ist halt, ich kenne das halt, ich habe es nachvollziehen können, wenn das nicht kann, dann ist es halt einfach ein Rumgeklimper auf der Tastatur so.
Was ist, von wo kommt hier der Backsteinpulver aus ihrer Tasche? Warum haben sie das da drin? Was ist aus diesen Detectives geworden? Warum, er hat sich eingeloggt an diesem Datum um die Uhrzeit mit dieser Berechtigung. Das konnte aber die Person nicht gewesen sein. Die einzige Person, die Berechtigung noch hatte. Und dann dreht sich die Kamera. Sie. So eine Art ist das dann. Und ich denke, ja, okay.
Die Person ist mit uns hier im Raum.
Ja, also wirklich. Das war halt, ich weiß nicht, dann wird noch Virtual Reality so ein komisches Thema.
Ja, das wird aber auch nur genutzt, um mal ein bisschen Sinnwechsel zu haben, hatte ich das Gefühl. Weil dann sitzen die halt irgendwo in einem Verhörraum oder am Strand, wenn die miteinander reden.
Ja.
Weiß nicht.
Dann ist also auch so, eigentlich ist der Professor ja auch zuständig für so eine Klassenfahrt gefühlt auf diese Insel. Und er lässt ja einfach in der ersten Nacht, geht er mit seiner Lieblingsstudenten quasi, lässt er die alle am Strand und die gehen dann los ins Institut. Sie sagt, wir schleichen uns da schon rein. Dann geht sie auch und sagt, ah, ich fühle mich so schlecht, ich brauche den Arzt. So, und dann sind sie die ganze Zeit nur noch in dieser Fakultät gefühlt und die ganzen Studenten...
Die sind übelst lange weg auch.
Ja, was ist denn mit denen? Wir schlafen hier am Meer. Sollten wir das melden? Ach, so, ich weiß nicht. Das ist alles so... Dann kommen irgendwann noch neue Charaktere mit dem Helikopter. Ist schwer für mich zu kritisieren, ohne den Twist zu erzählen. Ich möchte den eigentlich auch nicht erzählen.
Nee, brauchen wir, glaube ich, nicht.
Aber der ist wirklich nicht so gut. So, und da vorher hatten wir in einem Anime bei Babylon war so das große Thema, so Selbstmord. Das ist gar nicht so weit weg hier. Es ist so ein bisschen, was ist die Seele so ein bisschen und hat die Seele einen Körper? Wo wohnt die Seele? Dann nutzen wir mal noch Virtual Reality, um das noch ein bisschen abgedrehter, diese Philosophie-Diskussion darzustellen. Weiß nicht. Also insgesamt kann ich sagen, ich würde es nicht empfehlen, bin ich ehrlich. Dafür, ich würde es, glaube ich, empfehlen unter Vorbehalt, wenn er ein paar Folgen kürzer wäre, weil in der Mitte wirklich nur belanglose Charakterbeziehungen erklärt werden von Charakteren, die, weiß nicht, die nicht gut erzählt sind.
Es hat immer ein Problem, wenn der Ermittler halt noch eine Story hat, in dem Fall sind es sogar 2. Das heißt, dann kommen 2 extra Stories noch dazu. Es wird dann einfach zu voll. Und eigentlich immer nur den Fall, weil eigentlich hat er viele gute Sachen. Und die Szenen, wo die ermitteln und so, da überlegt man halt auch schon mit, aber ja, es wiegt es halt nicht auf so.
Das Ding ist,
im Großen und Ganzen.
Du kannst ja diese Zeit in die Charaktere investieren, finde ich, aber muss auch ein gewisser Wandel stattfinden. Also du kannst nicht.
Oder es muss halt mit dem Fall zu tun haben.
Oder mit dem Fall, aber du kannst halt nicht 3-4 Folgen quasi die gefühlt gleichen Gespräche und Szenen immer an Abwandlungen zeigen lassen.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben mit den Flashbacks. Also man kennt das ja, Flashbacks und so, aber hier war das teilweise so Naruto-mäßig, aber halt auf einer 12-Folgen-Staffel kann man sich halt auch echt schenken.
Und halt, es ist immer wieder der Gag, sie macht so einen übelst offensiven Flirty-Spruch in seine Richtung, er ignoriert's. Und das passiert dann folgenlang und dann hat er den Fall auf einmal gelöst. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Auch da würde ich sagen, sollte man seine Zeit lieber anders investieren, als den zu gucken.
Ja.
Okay.
Außer man hat schon alles gesehen, dann go for it.
Aber ich würde sagen, jetzt als nächstes kommen wir langsam zu Sachen, wo ich sagen würde, die haben mir besser gefallen. Als nächstes, um die Überleitung zu machen, würde ich kommen auf Beautiful Bones, Sakurakus Investigation. Der ist von 2015 und den gibt es auch bei Crunchyroll, also ein bisschen leichter zu gucken. Und hat 12 Folgen. Ja, 12 Folgen. Ja, worum geht's? Es geht erstmal, wie der Name schon sagt, Sakurakus Investigation. Es geht um den weiblichen Hauptcharakter Sakurako Kujo, die eine Knochenfanatikerin ist. Also sie ist Präparatorin, also sie baut eigentlich tote Tiere auseinander, nimmt das Fleisch, Fell und so weiter weg und baut so Knochenmodelle. Das macht sie für sich, aber ich habe das Gefühl, sie hat auch schon mal welche gespendet an eine Schule und so eine Geschichten. Und dabei hat sie so einen Gehilfen, der heißt Shotaro Tatewaki. Ja, und dann haben sie quasi den Detektiv-Conan-Fluch. Überall, wo sie auftauchen, tauchen nicht nur Knochen, sondern Knochen von einem Menschen auf, was in dem Fall meistens Mord ist. Aber auch nicht immer, was ich ganz sympathisch finde. Ja, und da so geht's eigentlich los, dass sie jede Folge geht's darum, dass sie sagt, komm, wir gehen zum Beispiel am Strand in Folge 1. Ich will Walknochen finden von irgendeinem gestrandeten Wal. Und dann finden sie natürlich eine Leiche. Und er ist dann immer so der Gehilfe, lass mal lieber Polizei anrufen. Und sie ist so, oh geil, lass mal die Knochen mitnehmen. Das ist schon mal ganz interessant. Und vielleicht deren Beziehung untereinander sollte man vielleicht klären. Für sie ist er quasi ihr kleiner Bruder, weil es gibt so angedeutet in Flashbacks, ihr kleiner Bruder sah genauso aus wie er. Und ich glaube, er hieß genauso oder hatte eine Silbe anders. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber dadurch ist er quasi die Wiedergeburt ihres kleinen Bruders für sie. Und er findet sie halt schon ein bisschen erotisch anziehend. Und ist so ein bisschen in sie verknallt. Und das ist so deren Beziehung. Darum lässt er, glaube ich, auch. Und weil er sagt auch in Folge 1, die Stadt, in der sie leben, ist todeslangweilig. Darum genießt er es, mit ihr quasi diese Abenteuer erleben zu können und immer Knochen auszugraben. Ja, und das ist, finde ich, auch eine Stärke. Also da kann ich schon mal vorwegnehmen, diese Case of the Day-Folgen haben mir sehr gut gefallen. Gerade, es ist nicht immer Mord. Einmal zum Beispiel finden sie eine verunglückte Person und helfen nur der Person, der Familie, den Frieden zu finden, dass sie wissen, was mit der Person passiert ist. So eine Fälle gibt es auch. Oder es geht auch mal um ein totes Tier. Knochen sind halt vielseitig und das mag ich an den Anime. Dass der einfach, weiß nicht, er ist, oft sind so Anime dann sehr speziell immer ein Gebiet oder aber auch andere Crime-Serien. Hm. So, wenn man jetzt Criminal Minds oder sowas guckt in der realen Welt, sind immer, macht ja auch Sinn, wenn spezielle Einheiten sind. Das hier ist die Anti-Drohung-Einheit, das ist die Anti-Mord, das ist die Sitten-Einheit. Und sie ist halt eine Einheit, die es so noch nicht gab, und zwar mit Knochen. Obwohl doch, es gibt Bones, die Knochenjährigen. Also es gibt so eine Serie, glaube ich, auch im Echt, die habe ich aber nie gesehen. Keine Ahnung, wie es da passiert. Aber
doch, die haben auch immer so große Knochenschränke, die sie dann halt auffahren und dann gucken sie da nach den Spuren.
Ja, und da kann ich aber sagen, ich finde, sie wäre so ein gutes Teammitglied in so einer All-Star-Reihe von Detectives für Anime. Da gehört sie auf jeden Fall rein. Sie ist so ein bisschen.
Das ist ein guter Skill auf jeden Fall.
So ein bisschen wie Dexter, so ein Blutspezialist ist, so Knochenspezialisten finde ich auch ganz gut. Und ich finde, ein Zitat, das habe ich mir aufgeschrieben, muss ich direkt sagen. Laut einer Geschichte ist unter jedem Kirschbaum eine Leiche begraben, damit er blühen kann. Und ich dachte okay, mir, wenn das stimmt, ist Japan und jede Anime-Welt düsterer, als ich dachte. Weil, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Redewendung ist oder
interessant.
Ob sie das so gesagt hat. Aber wenn das stimmt, da habe ich auch drüber nachgedacht, sind wir nicht auch gerade, also wo wir einen Podcast aufnehmen, wir machen das Magdeburg ungefähr Innenstadt. Hier war Zweiter Weltkrieg. Sind wir nicht auch auf Leichen eventuell?
Ja, in so einem Ballonsraum ist das safe immer irgendwo. Wenn man es irgendwie komplett zurückrechnen würde.
Das ist doch gruselig. Da habe ich dann nur drüber nachgedacht, ist diese Aussage so gruselig, dass unter jedem Kirschbaum eine Leiche
vielleicht
ist?
Vielleicht liegen ja auch Dinosaurierknochen irgendwo unter uns. Kein Plan.
Das wäre was Gutes für Staffel 2, dass sie mein Dino. Oh. Sehr gut, sehr gute Idee, das würde mir gefallen. Ja, aber jetzt mal ein bisschen zurück zum Anime. Was würde ich da sagen? Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, weil ich ihn manchmal sehr unsympathisch finde. Es wird von ihr immer gesagt, sie ist sehr eigen und sie ist speziell so. Aber eigentlich ist sie der empathischste Charakter in der Serie. Und ich habe da so eine geile Szene rausgeschrieben, um deren diese zwei Charaktere miteinander, wie die funktionieren. Es gibt so einen Tag der offenen Tür in seiner Schule vom Gehilfen und er lädt sie ein und sagt, ey, meine Klasse macht hier Pfannkuchen oder ein Fest ist vielleicht auch, aber es sah aus wie Tag der offenen Tür in der Schule. Komm doch hier und ess Pfannkuchen. Dann geht er mit ihr in dieses Klassenzimmer, setzt sie hin, sagt, ich hole dir einen Pfannkuchen und bin gleich wieder da. Dann kommt ein Mädel aus seiner Klasse und sagt zu ihm, hier, du musst mal jetzt Zutaten kaufen für die Pfannkuchen. Geh mal los. Dann macht er das, sagt ihr nicht Bescheid. Also er sagt, ich bin gleich wieder da, ich hole dir einen Pfannkuchen. Auf einmal ist er weg, geht aus der Schule raus vom Gelände, geht zum nächsten Supermarkt, kauft Sachen, kommt wieder, kommt in die Klasse zurück, sie ist nicht da und er denkt sich, krass, die ist echt schwierig, dass sie abgehauen ist. Und ich dachte mir, was zur Hölle? Also was bist du für ein Arschloch, dachte ich mir. Du lässt die komplett sitzen, redest nicht mit ihr, bist wahrscheinlich für eine Stunde weg und dann bist du da und bist sauer auf sie, dass sie nicht auf dich gewartet hat. Und der Anime hat ganz oft so ganz komische Twists, wenn dann alle meinen, dass sie gerade der Böse ist. Aber ich muss sagen, Saku, wie ist sie nochmal? Sakurako, ja. Lass dir nichts erzählen. Du bist die Gute. So, die hat sogar ein Baby gerettet, wiederbelebt in der Serie. Spoiler. Aber das ist ein guter Charakter. Alle anderen sind das Problem in dieser Serie, die ihr einreden wollen, dass sie toxisch ist.
So klassisches Dorf-Ding, ne? Die eine Außenseiterin mit den Knochen bringt nichts Gutes.
Ja. Obwohl ich habe mich auch gefragt, zum Glück wurde das irgendwann mit einem Flashback mit einem kleinen Bruder gezeigt. Ich habe mich einmal schon gefragt, warum schilt die denn die ganze Zeit mit so einem 15-jährigen Sohn? Sohn, Jung. Ich dachte mir, wenn, stell dir mal vor, es wäre Geschlecht andersrum, das würden die Leute ganz anders betrachten. So ein älterer Herr, der die ganze Zeit nur nach Knochen gräbt und die ganze Zeit dann mit so einem minderjährigen Mädchen zusammen wäre, weiß nicht, hätte einen anderen Vibe. Aber zum Glück, ich finde, es hätte auch trotzdem einen komischen Vibe, wenn es nicht erklärt worden wäre, dass das quasi die Wiedergeburt für sie von ihrem kleinen Bruder ist. Ja, ansonsten, ich kann sagen, es ist so eine Feel-Good-Serie. Also da bist du, es gibt sogar einen großen Täter, der angeteased wird über die ganze Staffel, der Schmetterlinge sammelt, wird immer wieder gesagt, der auch andere Verbrecher nutzt für seine Verbrechen. Also sowas liebe ich ja. Eigentlich so Moriarty für Sherlock Holmes, der ganz viele Sachen inszeniert, um den Detektiv in Fallen zu machen und ihn als Gegenspieler testet. Das wird in der ersten Staffel aufgemacht, aber noch nicht ganz so groß. Darum freue ich mich auch da, hoffe ich, dass eine zweite Staffel kommt. Da freue ich mich noch mehr drauf als auf Millionaire Detective, die diesen Fall dann noch mehr beleuchtet und ansonsten alles genauso weitermacht. Case of the Days, und der Case of the Day hat dann manchmal was mit dem großen Antagonisten zu tun. Und so spinnt sich langsam das Netz immer weiter. Das Netz, nicht das Nest. Und das wünsche ich mir eigentlich.
Ja, ich finde das auch gut, wenn man halt so einen Hauptfaden hat, dass man den halt nicht in der Mitte aufmacht, sondern den durch die ganze Handlung so ein bisschen durchzieht. Und ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich ihn geguckt habe, aber ich habe den auch so in Erinnerung, dass er gut, so Feelgood-mäßig wegging beim Gucken. Immer mal einen Fall lösen. Und auch mal auf eine andere Art, was man halt nicht so oft sieht mit den Knochen, ist ganz cool. Ist auch detailliert gezeichnet dann immer.
Und ich finde, die Fallhöhe ist auch nicht so krass bei Case of the Day sehen. Selbst wenn du mal eine Folge richtig langweilig und kacke findest.
Dann kommt halt der nächste Fall.
Wenn du aber als Anime wie in einem Babylon oder so einen großen Fall hast und der dann irgendwann kacke wird, dann kannst du halt den ganzen Anime vergessen. Weil dann ist der ganze Anime hängt ja auch von der Konklusion der Geschichte ab. So gerade in so Crime-Geschichten. Und hier ist es halt gut, die machen sogar einzeln für dich Sinn. Ich hatte da keine Folge, wo ich dachte, ach, die Folge war kacke. Aber selbst wenn es so wäre, wäre es dann halt auch nur eine Folge und nicht die ganze Staffel.
Genau.
Ja. Okay, ich glaube, ich wollen wir zugleich zum nächsten kommen?
Ja, kann ich machen. Wir haben uns was bei Amazon noch rausgesucht. Und zwar The Dinner Table Detective. Ist auch sehr neu. Ist jetzt gerade abgeschlossen, glaube ich.
Ich glaube sogar, es kommt
noch. Kommt noch eine Folge? Okay, also wir sind am Puls der Zeit. Und ja, warum Dinner Table Detective? Es geht um drei Personen. Ja. Eine sehr wohlhabende Lady, die aber auch gerne ermittelt und sich in diesem Fall halt als Polizistin hat anstellen lassen, aber verheimlicht, dass sie halt eine edle Dame ist, weil sie nicht bevorzugt behandelt werden möchte. Ja. Dann haben wir ihren Kollegen. So ein klassischer, sehr von sich überzeugter Anzugträger, so in Weiß komplett, immer am Rumstylen und ja, so ein bisschen tollpatschig. Und dann haben wir ihren Butler und der übernimmt so ein bisschen die Rolle von wegen, ja, wenn du nicht darauf kommst, dann löse ich das. Und dabei macht er aber nicht wie beim Butler, wo das in Japan ja auch wahrscheinlich so ein Ding ist, so übelst vornehm zu sein. Er sagt ihr immer direkt, auch mit Beleidigung, wie dumm sie ist, dass sie darauf nicht kommt und so weiter.
Ja.
Und so entspinnt sich dann auch sehr Case of the Day, auch Slapstick würde ich schon sagen. So fallen auch Leute hin, schreien auch manchmal ein bisschen rum. Und dann werden hier und da mal Fälle gelöst. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Es gibt keinen so großen übergreifenden Fall. Die Personen wachsen noch so ein bisschen zusammen hier und da. Aber an sich ist es auch so ein heute gucke ich mal den Fall an.
Ja, also ich glaube, ich sehe da schon noch einen großen Fall. Ich hoffe auf den großen Fall.
Du hoffst noch auf einen großen Fall, ja, okay.
Und zwar in Folge 1 geht's los, ist mega weird. Da kommt nämlich dieser Butler Kageyama an und sagt, ey, ich bin jetzt dein Butler. Wie wir Millionenerben kommt er einfach an und sagt, ich bin jetzt dein Butler. Und sie sagt, okay. Ich glaube, dass so eine Verfahren in echt ein bisschen komplizierter sind. Ich weiß, aber dass sie nicht mal fragt, warum eigentlich so richtig. Also ich vermute, das wird noch ein großer Fall um den Butler aufgemacht, dass er irgendwie einen Fall lösen will aus seiner Vergangenheit, von seiner
Familie. Okay, wäre interessant. Ich dachte, der war eh da schon im Kosmos von diesem Hotel, wo die sind und die kennen sich halt und er wurde dann einfach ihr zugeteilt.
Nee,
ich habe das jetzt nicht nochmal hinterfragt, aber es wäre natürlich ganz cool, weil...
Ich wette, da kommt noch was.
Ja, jetzt wo du sagst, er hat ja auch ein bisschen angeteasert, dass er auch gerne quasi Ermittler geworden wäre.
Genau.
Aber dass jetzt trotzdem Butler ist.
Ich vermute, da wird noch ein großer Fall kommen, wo er darauf gewartet hat, dass sie ihn irgendwann bekommt. Und deswegen macht er das die ganze Zeit nur.
Das würde auch erklären, warum er so ungeduldig ist und sich immer denkt, scheiße, wenn du das nicht mal löst.
Ja, daher habe ich auch gesagt, ich würde den Tag 1 feuern. Also der ist ja wohl, das soll so mega, das soll der Running Gag sein, muss man sagen. Ja. Dass so, es gibt ja in Anime immer Running Gags so. Und er ist so ein bisschen Dr. Cox-Vibes oder so. Er beleidigt sie auf jeden Fall und macht sie übelst dumm, wie du schon beschrieben hast. Aber ich dachte, nicht auf eine nette Art und Weise. Also wirklich auf eine übelst herablassende Art und Weise, wo ich dachte, sag mal, bin ich jetzt der Chef oder du? So, und das ist
eh. Also als Butler geht er auf jeden Fall nicht durch, nee.
Ja, und da muss ich auch mal sagen, ich finde die Grundkonstellation von den drei Charakteren, die du gesagt hast, schon sehr witzig. Weil meistens ist es so, sie kommt erst mit ihrem Chef da an der Szene an of the crime so. Und sie stellt dann Sachen fest, wo er dann behauptet, dass ihm die aufgefallen sind. Dann lösen die meistens den Fall nicht. Sie erzählt abends beim Dinner halt die Probleme. Der Detective beleidigt sie, sagt dann auch, was er denkt, was die Lösung ist. Woraufhin sie behauptet, das ist ihrs. Also ist so eine Kette, der Butler löst es, sie sagt, ich war's. Und dann sagt sie es ihrem Chef und der sagt wiederum,
ich war's. Der einzige Kompetente ist eigentlich der Butler in dem Ganzen, wenn man so will.
Ja, und das ist eigentlich so die Grundkonstellation und dann sind auch noch viel mehr als noch vorher bei Sakurai oder so, egal, ich kann mir auch keinen Namen merken, schlimm.
Beautiful Bones.
Ja, Beautiful Bones. Ist halt, dass es wirklich noch krasse Case-of-the-Day-Fälle sind und sie sind auch noch weniger mit Mord unbedingt, weil, weiß nicht, diesmal sind es ja keine Knochen. Diesmal sind es einfach nur normale Polizisten und die Detectives-Fälle. Kommt auch Mord vor, kommt auch sowas vor wie ein Versicherungsbetrug, aber mal, die war in meinen liebsten Folgen, wenn ich ehrlich bin. Und ansonsten mag ich auch diese, manchmal wird auch ein bisschen diese High-Society-Welt gezeigt, aus der sie eigentlich kommt. Und die, das ist immer ganz witzig, wie sie da eigentlich übelst die Zicke ist, so wie ein alter Ego, und alle rundlaufen lässt. Und als Polizistin ist sie übel zurückhaltend und ruhig, weil sie nicht auffallen will.
Ja, und dann wird sie halt auch bei ihren Nachbarn mal gerufen. Und dann hört sie quasi, weil sie ja nicht erkannt wird, was die Nachbarn eigentlich über sie denken und so. Und somit wird dann gespielt mit dem Humor.
Und allgemein, ich fand auch, es hat auch, ist auch so ein Anime, der hat Stil. Das kann man schon sagen. Mir ist aufgefallen, die halten alle immer ihre Weingläser so akkurat.
Sowieso sehr akkurat. Du musst dir nicht bedenken, wenn sie am Tatort ist bis nachts, und danach in der Szene direkt am Diner-Table sitzt, da muss sie ja zwischen sich komplett nochmal frisiert haben, weil sie sitzt da immer komplett aufgetakelt mit Kleid und so, als ob sie gerade zu einer Gala geht.
Ja, einfach weil das so ihr
macht man halt so.
Ist ihr Freizeitoutfit. Andere haben Jogger an und sie so Haute Couture.
Genau.
Ja, also insgesamt, ich hoffe halt, dass mehr vom Butler noch kommt, bin ich ehrlich, weil dafür, dass er wurde am wenigsten charakterisiert, selbst ihr Chef war mal bei so einer Sendung wie Bares für Rares, selbst da wurde mal eine Szene gezeigt, die ein bisschen was über den Charakter einverrät. Oder auch, dass er sogar berühmt ist und dass andere Polizisten, einmal kommt zum Vertretungspolizisten und erklärt ihr, dass ihr Chef sein größtes Vorbild ist und er hat den gleichen Anzug an. So, also über selbst ihr Chef wird gut charakterisiert, sie wird gut charakterisiert, nur der Butler, der im Endeffekt die Fälle löst, der eigentlich nicht. Und das fehlt mir noch, damit die Serie richtig gut wird. Aber eigentlich auch so ein bisschen das Conan und Kogoro Mori Phänomen. Bloß, dass sie nicht betäubt, obwohl das wurde ja noch wieder, wenn sie ihn, er betäubt sie jeden Abend beim Essen. Nee, aber er erzählt ihr das so, aber eigentlich dieses, der Inkompetente gibt den Lösung für sich aus, ist ja so ähnlich. Ja, ich glaube, da würde ich aber auch nur sagen, kann ich empfehlen, ist nett, ist süß, vor allem ist ein bisschen ein cuter Anime auch,
ja,
würde ich sagen. Und kann man sich auf jeden Fall gut geben für Feel Good.
Ja. Kann ich nur so unterstreichen.
Ja.
Aber eine Sache noch, ich fand die deutsche Synchro ganz komisch. Weiß nicht, hast du auf Deutsch geguckt oder auf
Untertiteln? Ich glaube, ich habe auch Deutsch geguckt diesmal.
Weil sie waren so ganz komisch, so schlecht abgemischt und die haben überhaupt keine Dynamik in der Stimme gehabt und ganz komisch miteinander gesprochen, so ein bisschen wie bei The Room, so als ob die Beteiligten nicht wussten, dass sie miteinander sprechen manchmal, so hatte ich das Gefühl.
Ja, das ist mir
musste dann irgendwann umstellen.
Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber es kann auch sein, dass ich merke mir sowas manchmal nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also eigentlich geht es immer durch, aber hier ist es mir echt negativ aufgefallen, dass ich dann halt gewechselt habe.
Ja. Okay, dann habe ich noch zwei, also in Anführungsstrichen kleine Sachen, weil in den 2 Wochen habe ich nachts mir öfters noch geguckt, ach, ich habe eigentlich noch Bock, was zu gucken und habe dadurch noch erstmal einen Film mir angeguckt über einen Detective, der heißt Kura Yukawa. Ist auch relativ aktuell, ist von 2024. Und ich habe ihn im Internet gefunden, bin ich ehrlich, muss man ein bisschen gucken. Ist ein Crowdfunding-Projekt, das fand ich ganz interessant, dass das jetzt bei Anime anscheinend auch losgeht. Und ist so eine ganz kleine, süße Geschichte. Es geht um so einen Detective, der ist Sotaro. Und der ist ein sehr erfolgloser Detektiv. Und in irgendeiner Folge, direkt am Anfang, kommt auch seine Vermieterin runter und sagt, gib mal Kohle. Und das ist so ein kleines Mädchen. Und er sagt, ja, gibt nichts zu holen bei mir. Und so wird er erstmal charakterisiert. Da kannst du mich halt rausschmeißen. Neuen Mieter findest du eh nicht. Irgendwann habe ich schon noch mal Kohle, keine Sorge. So ein bisschen. Und dann geht es darum, über die Stadt kam mal so Nebel. Und seitdem verschwinden andauernd so Leute.
Okay.
So. Und dann geht es darum, am Anfang dachte ich erst, ist das hier Fantasy? Da wird die ganze Zeit von so einer Schattenwelt geredet, aber die Schattenwelt sind einfach so die U-Bahn-Tunnel.
Passt doch.
Und da wohnen dann nämlich die ganzen Kriminellen und so Leute mit so Clownsmasken und so.
Ja, so stelle ich mir U-Bahn-Schächte vor auch.
Ja. Und irgendwann sagt er zu dem Mädchen, ey, willst du nicht mal für mich was nachgucken in diesen... Du als Kind passt besser so durch die Gänge.
Okay.
Und dann kriegt er am nächsten Tag so einen Brief mit einer Lösegeldforderung aus dem Tunnel. Und dann sagt er, ah, scheiße, jetzt habe ich dir noch losgeschickt, ich muss dir zurückholen. Und dann geht er halt in diese Schattenwelt. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Story, wie er sie in diesen Tunneln mit komischen Gangs und Organisationen, da gibt es dann halt auch, das sind überall Schienen. Das heißt, die Gangs kämpfen mit Zügen, die sie aufgerüstet haben und so.
Okay, das klingt cool.
Und manche der Züge, das ist so Steampunk-Setting, fahren dann auf einmal Beine raus, wenn die Schienen nicht mehr weitergehen und fangen dann an zu laufen und so. Und es ist halt auch, ich muss sagen, Story ist eigentlich so gut wie nicht vorhanden gefühlt. Er sucht halt dieses Kind und rennt durch diese Tunnel und dann sind da irgendwelche Fabelwesen und so ein bisschen übernatürliche Sachen. Es hat sich so ein bisschen an wie so Mad Max Borderlands-Feeling angefühlt, aber auch wie sowas wie, kennst du noch damals sowas wie Momo, diesen Film? So komische, düstere...
Momo, wo die grauen Männer das Lachen klauen
so
oder abkaufen?
So komische, europäische, düstere Märchen. Cartoons oder Märchen.
Ja, ja.
Diesen Vibe hatte dieser Anime, obwohl er aus Japan ist. Und das fand ich ganz interessant. Da gibt's auch so ganz komische, so ich weiß nicht, ob Scherenschnitt ist, aber es sieht so aus wie Scherenschnitt-Szenen, so komische Knetfiguren, die durchs Bild laufen, die haben ganz viele visuell sich Gedanken macht, wie sie irgendwelche Szenen anders oder speziell lösen können.
Ist das dann auch richtig Stop-Motion oder auch animiert?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin ehrlich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bilde mir ein, das genau sehen zu können. Aber
okay, aber ich meine, es ist nicht Anime-Optik, sondern
Ja, nee, es Stop-Motion. Ist dann richtig Stop-Motion. Okay. Es wechselt so ein bisschen hin
okay,
und her.
Okay, das ist interessant.
Zum Beispiel einmal gibt es so ein Flashback vom Vater und der Mutter und ein Kind und dann zeigen sie das so mit so ganz komischen, abstrakten Knetfiguren, wie die da durch die Nacht laufen und so.
Okay.
Und man merkt richtig, dass es so Crowdfunding-Projekt.
Es klingt halt schon ziemlich viel, was du gerade alles erzählt hast, wenn das nur 60 Minuten geht.
Ja, ja. Und vor allem Projekt. Und die Setting muss man auch noch sagen. Es hat die ganze Zeit so eine 50er Jahre Mafia-Musik oder was in Fallout laufen würde,
so musst du dir das
vorstellen. Und es hat auch so Stummfilm-Elemente. Wenn zwei sich unterhalten, dass dann kurz der Text, den sie sprechen, eingeblendet wird in so einem Rahmen. Also es hat so ganz viele Spielereien. Und ich würde sagen, ist auf jeden Fall interessant. Also den kann man sich auf jeden Fall mal gut 60 Minuten
weggucken. Ja, der kommt auf meine Liste.
Der hat ganz viele interessante Ansätze. Die Story ist sehr einfach, wird am Ende so halb befriedigend aufgelöst. Da gibt es auch so einen Twist, da musste ich aber ultra lachen. Das hat sich so wie so ein Videospiel-Twist angefühlt. Und dann ist die Geschichte auch schon wieder vorbei. So, und der Abspann ist auch sehr lang, muss ich mal dazu sagen. Bei 60 Minuten habe ich das Gefühl, er ging eigentlich so 50. Also das kann man echt mal so nebenbei gucken, wenn man mal nichts zum Gucken hat. Ja,
vielleicht wegen den ganzen Crowdfundern.
Ja, und ich glaube halt auch, aber man hat sich auch bei Crowdfunding-Projekten dieses, es fühlt sich wirklich wie ein Projekt an.
So ja, jetzt, aber ist doch cool, da wird mal ein bisschen experimentiert.
Das auf jeden Fall. Das sind vielleicht auch so Ansätze, sowas, wenn man selber ein Anime macht, sollte man nach lauter solchen Sachen gucken, die einen inspirieren können, glaube ich. Das wäre ganz cool. Okay, und dann habe ich mir mal noch nebenbei 61 Folgen und einen Film angeguckt, und zwar Bungo Stray Dogs. Abgesehen von Staffel 3 gibt es alles bei Crunchyroll, da muss ich auch mal sagen, Crunchyroll, warum? Das ist mir ja, schon
ist
so
immer richtig
oft passiert.
Pain.
Oder es gibt einen neuen Anime, überall ist Werbung auf Instagram, ja. Auf YouTube, und dann ist ab Staffel 3. So, ich frage mich, wenn man angestellt ist bei Crunchyroll, würde ich die gerne mal fragen, guckt ihr gerne Serie die erste Folge ab Staffel 3? So, ich wette, es gibt so rechte Probleme, dass wer anders die Lizenz hat und so, aber wirklich, ich fühle mich da verarscht. Ich habe die vierte Staffel dann direkt geguckt nach der zweiten und irgendwie gedacht, irgendwas ist komisch.
Da fehlt was.
Ja, obwohl die sogar mit einem Flashback startet und ich dadurch nicht direkt gescheckt habe, sondern erst als das Flashback vorbei war. So, also von 2012 noch, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, aber wenn man dann die dritte Staffel irgendwo findet und es guckt, so wie ich, kann ich erstmal sagen, lass den Film weg.
So schlimm.
Es war einer, also in letzter Zeit, ich habe so viele gute Anime-Filme gesehen. Hm. Ich habe Ghost in the Shell-Filme gesehen. Ich habe sowas wie My Hero Academia gesehen, erst wieder die Filme. Es gibt wirklich gute Anime-Filme, ja, und die safe. Werden immer besser heutzutage. Und auch, dass sie im Kanon eingefügt werden, so Jujutsu Kaisen-mäßig.
Ja, ist auch voll geil, wenn man dann so einen Finalabschluss irgendwo mal im Kino gucken kann.
Oder so die Demon Slayer, die Sachen ja. Oder so. Aber hier ist es so, der hat, oh Gott, wer Bleach gesehen hat, da gibt's irgendwann eine Filler-Staffel, da werden dann die Kräfte der einzelnen Charaktere zu richtig Personen und dann muss jeder gegen seine eigene Kraft kämpfen. Willkommen im Film. Genau das ist der Plot. Jede Kraft, die haben da alle Superkräfte, werde ich gleich genau darauf eingehen, die kommen raus und dann müssen sie gegen ihre eigene Superkraft kämpfen. Und ich fand das schon das beschissenste Bleach-Filler-Arc. Und jetzt machen die das hier nochmal, ach, das war geil, das machen wir als Film. Aber die Serie, muss ich sagen, kann ich schon mal vorhin, ich war traurig, als sie vorbei war. Ich hatte so das Schöne als Nachtroutine immer so ein bisschen Bungo Stray Dogs gucken.
Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, und ich erzähle erstmal, worum es da geht. Es gibt quasi zwei große Organisationen in dieser Welt. Drei. Es gibt sozusagen das Justizministerium, also die Regierung offiziell. Dann gibt es die bewaffneten Detektive, das sind unsere Hauptcharaktere. Und dann gibt's noch die Hafenmafia. So die Antagonisten, aber auch nicht so, wir hassen euch und wollen euch töten, sondern, ja, komm, du bist mein Rivale. Ist okay. So ist das eher so die Beziehung. Da gibt's viel Mord und Totschlag. Ich muss auch sagen, die ersten paar Folgen dachte ich mir, ach du Scheiße. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich will da nur ein paar Worte drüber verlieren, aber den Hauptcharakter, den hasse ich. Das ist so eine der ist so weinerlich und anstrengend.
Ich hab den auch dreimal angefangen. Und immer nach den ersten 3, 4 Folgen habe ich es dann im Sande verlaufen lassen, weil es mich nicht gehuckt hat.
Ja, der Haupt, man kann ja sagen, erstmal alle Leute, oh nicht alle, aber viele haben Superkräfte in dieser Welt.
Hm.
Und der Hauptcharakter kann sich halt so teilweise in Tiger verwandeln. Und das ist das Problem, nämlich, jetzt pass auf, sein Antagonist ist ein Typ mit einer edgy schwarzen Frisur und so einem weiten Mantel, der kann offiziell Stoff kontrollieren, aber kontrolliert das eher wie schwarze Materie, Susanoo-mäßig. Und zwar, ich bringe den Vergleich nicht ohne Grund. Diese zwei Hauptcharaktere sollen quasi Sasuke und Naruto so ein bisschen sein.
Mm.
Und das funktioniert für mich das in der Serie überhaupt nicht. Ich finde, alle Folgen, wo die drin sind, sollten rausgestrichen werden. Weil es geht darum, der Hauptcharakter wird jetzt der Neue bei der Detektei, muss seine Kräfte lernen, lernt alle Charaktere kennen, wie der Job funktioniert. Und sein Sensei, der heißt Dasei, der ist super. Den finde ich wirklich gut. Der hat das Trade, er will sich die ganze Zeit selber umbringen, aber er will einen Liebes-Selbstmord begehen. Das heißt, er testet alle Selbstmordvarianten durch die Serie, die es so gibt, und aber bringt es nie zu Ende, weil er muss ja erst noch eine Frau finden, die er liebt. Aber er will dann schon mal bereit sein für den Liebes-Selbstmord. Das ist der Sensei.
Okay.
Das ist so sein Charakter-Trade. Der ist wirklich gut, und von dem kommt irgendwann raus, das will ich schon mal spoilern, er war früher bei der Hafenmafia und war quasi der Sensei von dem Sasuke-Verschnitt.
Ah, okay.
Und jetzt ist er dann zu den Guten gewechselt. Mhm. Und darum hasst er aber jetzt seinen neuen Schüler über alles, weil er die Aufmerksamkeit von seinem alten Sensei will.
Okay, das klingt auch sehr klassisch.
Genau. Und das ist alles lame. Aber jetzt komme ich zu den wirklich coolen Sachen. Erstmal, die Kräfte sind cool. Oft ist es nicht nur so, ich schieße Feuer, ich verwandle mich in Löwen. Ja, abgesehen vom Hauptcharakter mit dem Tiger. Aber ich bin super, obwohl das gibt's auch, ich bin super stark, aber ich merke gerade, nee, aber es gibt viele so Meta oder um die Ecke. Eine meiner liebsten Fähigkeiten ist, einer kann Leute in einen Kriminalroman einsperren und dann muss der das lösen, sonst wird er umgebracht vom Mörder im Roman.
Das klingt nach einem Jojo-Stand.
Ja. Ja, allgemein so Jojo-Stand-mäßig passt eigentlich ganz gut. Dadurch gibt's oft so eine Einzelfolge oder die eine kann dich in so eine Dimension saugen, wo du dann gegen so eine Creepy-Puppe Fang spielen musst.
Okay, und müssen die das dann auch irgendwie rätseln oder so? Weil es sind ja auch Detektive oder ja, wo ist da der Detektiv-Aspekt?
Jetzt geht's los. Das kommt nämlich irgendwann raus. Die bewaffnete Detektei hat einen Detektiv wirklich.
Und wie viele Leute sind das?
Habe ich nicht alle aufgeschrieben.
Okay, aber ein Detektiv nur.
Ja, und irgendwann in der späteren Staffel wird auch erklärt, die Detektei wurde nur um ihn herum gegründet.
Okay,
ist weil ja so er wichtig. So krass ist. Und er ist auch mein Lieblingscharakter tatsächlich. Auf den kann ich mal eingehen. Er heißt Ranpo und jetzt pass auf, Edogawa. Das ist doch kein Zufall. Ich glaube, da war nicht, jemand Conan-Fan. Und Ranpo, der ist nämlich cool. Der hat nämlich als einziger in der Detektei, glaube ich, keine Superkraft, aber weiß davon nichts. Er wird nämlich in einem Flashback, kommt mal raus, ihn trifft der Chef der Detektei quasi, bevor es die Detektei gibt, die wird von dem dann gegründet, und trifft Ranpo, so einen 14-jährigen Jungen, der alles sofort so erkennt. Also er guckt dich an, er weiß deinen Lebenslauf, daran, wie du zum Fenster sitzt, wie du deine Klamotten trägst, auf welcher Seite dein Schwert ist so ein bisschen, er weiß alles sofort. Und aber alle hassen ihn deswegen immer. Weil es wird erzählt, ich bin im Waisenhaus rausgeflogen, weil ich aufgedeckt habe, dass das Personal da Essen klaut. Ich bin da rausgeflogen, weil ich eine Affäre aufgedeckt habe. Ich bin da. Er sagt halt immer unverblümt die Wahrheit, was er sieht und was passiert. Und das gefällt den Leuten halt nicht. So. Und dann sagt der wird ihm halt erzählt, ja, pass auf, du hast halt eine Superkraft. Und er so, nee, ich habe eine Superkraft? So, er ist halt noch ein Kind. Und so, hier, wenn du eine Brille aufsetzt, dann kannst du die steuern. Das ist die spezielle Zauberbrille, die gebe ich dir. Und er nennt die Superkraft Superdeduktion. Also er ist dann immer so, er schilt die ganze Zeit und nimmt gar nichts wahr und hat das so psychologisch quasi gefiltert, seine Superwahrnehmung. Und wenn er die Brille aufsetzt, geht's so los. Und er ist mit Abstand der beste Charakter. Ich habe nämlich auch erzählt, dieser Typ, der die Kraft hat, Leute in Krimiromane zu sperren, der ist der Erzfeind von Ranpo. Der will, am Anfang gibt es durch Standard-Show-mäßig Organisationen kämpfen die gegeneinander und dann sein alter Feind aus der bösen Organisation kommt dann in allen Staffeln wieder und hilft ihn auch und sagt, ich habe hier einen neuen Detective-Roman, wirklich, diesmal habe ich dich. Diesmal habe ich dich. Und Ranpo ist sogar so schlau, er nutzt die teilweise. Dann kommt so ein Gegner, der übelst kranke Superkräfte hat, will ihm in die Fresse hauen und er hält ihm dann den Roman vor die Faust und sperrt den ein. In diesem und sagt, ich hoffe, du bist auch ein Fan von Krimis.
Smart.
Und dann sagt der Böse in dem Moment, ich hab noch nie gelesen. Und das ist halt, oder es gibt auch, jetzt habe ich so viel von ihm geschwärmt, es gibt auch noch eine Heilerin, die kann nur Wunden heilen, die tödlich sind. Das heißt, teilweise bricht sich einer einen Arm und sie muss dir erstmal die Kehle aufschneiden, damit sie dich heilen kann.
Das ist halt nervig auch.
Ja. Dann gibt's halt aber dadurch auch geile Szenen. So eine möchte ich zum Beispiel erzählen. Einmal wird die ganze Detektiv mit Giftgasgranate so betäubt und dann kommt so ein SWAT-Team rein und wundert sich, warum allen gerade die Kehle durchgeschnitten wurde und auf einmal stehen alle auf und sind nicht betäubt. Das sind schon coole Sachen. Oder es gibt auch einen von der Hafenmafia, der hat Gravitationskräfte und der hat richtig geil animierte Kämpfe auch. Also es gibt auch also meistens.
Weil das klingt alles schon sehr gut so, aber dieses, was davor ist.
Ja, die Main-Character sind halt nervig. Wie soll ich sagen, deren Kämpfe.
Okay, aber anders gefragt, gleicht sich das dann aus so insgesamt?
Geht.
Über die Zeit?
Ich würd mir wünschen, mehr Detektivarbeit, aber man muss auch sagen, ich hatte das Gefühl, der Mangaka hatte auch keinen Bock mehr so richtig auf den Hauptcharakter nach Staffel 1. Weil ab Staffel 2 würde ich unterschreiben, dass der Hauptcharakter der Sensei geworden ist. Weil dann hat er ein Flashback, wieso ist er von der Hafenmafia überhaupt zu den bewaffneten Detektiven? Denn sind die neuen Antagonisten haben mit seiner Vergangenheit oft zu tun. Weiß nicht, er befiehligt so halb die Hafenmafia und die bewaffneten Detektive, weil er ist bei beiden nicht Chef oder jemand Chef gewesen, aber er hat bei beiden, hat einen guten Draht. Der Hafenmafia-Chef will unbedingt, dass er zurückkommt, weil er meint, du bist der beste Mafiosi, den es je gab. Da sei.
Mitarbeiter des Jahres.
Und auch immer, wenn er, dann gibt es natürlich auch Konflikte mit der Hafenaffäre, wo die sagt, tötet alle, außer Dasei. Und er wird so ein bisschen immer mehr zu diesem, zu so einem Genie, so einem, aber so verrückt. Kennst du so verrückte Genies in Anime?
Ja, ja, mit so leuchtenden LED-Brillen.
Ja, der rennt denn so, singt denn so und springt so ein bisschen so L-mäßig auch anders, wenn L nicht Emo wäre, sondern extrovertiert.
Wie bei Durara. Ich finde das.
Stimmt, eigentlich ist Dasein.
So vom der, Vibe und so.
Ja, genau.
Sieht das auch alles so ein bisschen so
das
aus.
Das beschreibt's echt gut.
Hat mich mal daran erinnert.
Durara ist noch ein bisschen düsterer und ernster, würde ich sagen. Hier ist schon sehr klassisch Shonen-mäßig. Aber ich muss sagen, am Anfang hätte ich es nicht gedacht, aber insgesamt kann ich es empfehlen. Ich finde halt, die Superkräfte sind oft kreativ oder kreativ genutzt, nicht immer. Die Charaktere sind größtenteils cool. Die Fälle sind immer, dadurch, dass immer Superkräfte im Spiel sind, auch sehr anders. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Staffel. Ich finde, wie gesagt, diese Hauptcharakter und sein Antagonist-Geschichte nehmen zu viel Raum ein und sind immer die gleichen Szenen und gleichen Situationen. Und es ist auch nicht, finde ich, nachvollziehbar, warum der jetzt, nur weil der neue Schüler ist von seinem Center, ihn so sehr hasst und sich so sehr beweisen will. Ja, dann gab es auch irgendwann noch eine Vampir-Epidemie in der Serie, die fand ich auch ein bisschen wack, aber ansonsten kann man es auf jeden Fall empfehlen. Und es sind bewaffnete Detektive. Ich muss aber sagen, wenn man wirklich rein Detektiv erwartet, wird man da enttäuscht. Man sollte eher erwarten, es sind klassischer Superkräfte-Shonen-Organisation der Guten kämpfen gegen Böse. Und in jeder Staffel gibt es immer noch eine neue Organisation. Und deine Feinde von gestern helfen dir heute gegen die neuen Bösen. Da gibt es auch einen Charakter, den muss man mal sagen, der kann Geld löschen und wird so körperlich stärker.
Geld löschen?
Ja, ja, von seinem Konto. Er löscht dann 1 Million Yen und gibt dir dann so einen 1 Million Yen Punch.
Und okay, das ist lustig.
So, also als Beispiel, es gibt schon ein paar sehr witzige Charaktere, aber es ab und zu zieht sich auch ein bisschen. Gibt auch mal eine Folge, die nicht so geil ist, oder wenn es ein Charakter ist, den man nicht so mag. Der eine zum Beispiel ist einfach nur super stark und sagt immer die Wahrheit, egal was passiert. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber insgesamt, gerade ich, der immer auf der Suche ist nach einem neuen guten Shonen, kann sagen, wenn man Shonen-Fan ist, Big Three mag, wenn man Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, den ganzen Kram mag, guckt euch ruhig Bungo Stray Dog mal an, gibt eh fast alles außer Staffel 3 bei Crunchyroll.
Okay, gut zu wissen.
Ja, ich glaube, das wär's auch dann für heute, wa? Jetzt haben wir mal
ja, ich denke auch.
Haben wir ein bisschen über das Thema Detective gesprochen, auch ein bisschen aus ein bisschen mehr als sonst. Wird aber auch noch unfassbar viele Detective-Specials geben, weil kaum was bietet so viel wie Detective-Animes.
Deswegen, das macht nur Sinn.
Und viele zweite Staffeln hoffentlich von dem, was wir heute besprochen haben. Na gut, dann würde ich erstmal sagen, bis nächstes Mal. Macht's gut.
Genau, macht's gut. Ciao. Wake it on the lays on the sun. Got away on my peaceful sun. The lays on the sun. Hey!